krankgeschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlauma, oder wie man halt die Scheiße nennt. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich. Träumerschlauma. Schock habe ich. Träumerschlauma. Schock habe ich.
Herzlich willkommen.
Einen Schock habe ich.
Ja, ich habe auch einen Schock. Hier ist ja. Fest und Flauschig.
Hallo.
Es ist der 2. April. Mir zugeschaltet Jan Böhmermann zur großen Sonntagsgala. Hier auf Spotify, eurem Lieblings-Streaming-Anbieter.
Ja, mir zugeschaltet Olli Schulz. Er sitzt in seiner Buddha-Lounge. Heute ist der 2. April. Gestern war ein mega Prank-Day. Ich habe den ganzen Tag Leute geprankt.
Alter,
ich habe so war so am Pranken. Es war so geil. Ich liebe Prank. April. Es ist wie, verstehen Sie Spaß, den ganzen Tag nur privat. Es ist mega geil.
Genau, man fühlt sich auch so ein bisschen wie Harald Schmidt in seiner stärksten Phase damals, als er nämlich das moderiert hat. Hast du das jemals gesehen, als er das moderiert hat?
Natürlich, also Harald Schmidt bei Wetten, das, bei Verstehen Sie Spaß, das war wirklich fantastisch. Da war
das
die
sind
Sendung
zwei
auch
Welten
noch
zusammen. Ja, aber da war zusammengekommen, was zusammengehört.
Aber da war die Welt, da war die Sendung noch richtig cool. Inzwischen ist sie ja super mainstreamig geworden und so. Aber das sind meine allergeilsten Fernsehgespräche, wenn Leute, die heute von sich behaupten, keinen Fernsehen mehr gucken, sagen, was früher alles viel besser war. Dann guckt man, dann macht man sich mal die Mühe und guckt sich mal irgendwie auf VHS die alten Sendungen von früher an und dann fällt einem auf, nee, es war früher auch schon scheiße. Du hast es einfach nur verklärt mit deinem
Senilen
Kopf.
Kannst du dir inzwischen auch auf YouTube die angucken, tatsächlich, was ich natürlich als nostalgischer Typ manchmal mache und dann kommt immer diese bittere Ernüchterung. Das ist nämlich auch so eine Sache, es ist manchmal ganz gut, wenn man nicht in der Vergangenheit wühlen kann, weil es ist nun mal so viele Sachen, die damals so geil waren und wir hatten das so viel Spaß und wir haben so abgelacht. Guck dir mal eine alte Ein Colt für alle Fälle-Folge
an.
Du weißt gar nicht, worum es geht eigentlich.
Und das ist das Gute bei Fest und Flauschig, weil bei uns passiert sowas gar nicht. Wir waren immer schon so progressiv, dass die Sachen, die man sich von vor 10 Jahren anhört, das ist so, als würde man heute so einen frischen, jungen Podcast von so zwei 19-Jährigen anhören.
Richtig.
Von den Themen her, von dem Approach, wie wir damals schon gecheckt haben, wie die Welt funktioniert. Wir haben uns im Grunde genommen nicht weiterentwickelt, sondern wir waren immer ganz weit vorne. Und
ja,
die
wir
Welt
waren damals aber schon über 40, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, das darf man nicht vergessen. Ne?
Nee, wie du warst über 40. Ich war weit unter 40. Du warst auch
gefühlt über 40. Warst du weit über 40.
Und heute hat sich das so ein bisschen, es hat sich heute so ein bisschen gedreht. Heute bin ich von uns beiden der junge Hüpfer und du machst hier immer so Endzeitfantasien. Ich möchte, dass wir heute wirklich, das habe ich mir extra vorgenommen, steht auch im Zettel sogar drauf. Ich möchte, dass wir heute nicht über so schwierige Altersgeschichten sprechen, sondern dass wir ein bisschen progressiv mal nach vorne schauen, weil das und dass wir auch gemeinsam den Podcast gestalten und hier nicht so eine Front konstruieren zwischen uns, weil im Grunde genommen sind wir beide sehr ähnlich und gucken ja in dieselbe Richtung und ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass wir uns hier wirklich immer nur Sonntag und Mittwoch treffen zum Streiten. Das ist ja nicht
das,
so.
Das denken nur die wenigsten. Die meisten wissen, dass das zwischendurch in jeder guten Beziehung mal vorkommt. Ich bin ja ab und zu, lese ich ja tatsächlich auf Reddit, was die Leute schreiben. Und inzwischen habe ich
Reddit?
Ey, ich bin absoluter Reddit-Fan geworden von dieser App, weil A, ist das gut für Technik, für Nerds, für Filme und im Gegensatz zu deiner favorisierten Plattform Twitter unterhalten sich da Leute. Und es gibt da halt die Fest- und Flauschig-Seite, auf die ich, habe ich schon mal erzählt hier vor ein paar Ausgaben. Und was mir einfach gefallen hat daran, und auch wenn Leute mich doof finden oder so, dann gibt es wenigstens mal eine Begründung, eine richtige und nicht nur, Olli entwickelt sich immer mehr zu so einem weißen alten Mann, sondern dann schreiben so Leute, was sie doof finden oder nicht doof finden und irgendwie habe ich da irgendwie so einen Glauben wieder zurückgekriegt. Ich habe aber eigentlich Angst, das zu erzählen, weil sonst die Idioten von Twitter darüber kommen und sagen, das wollen wir doch mal sehen, wie lange man sich da dann nett
unterhalten
kann.
Aber Twitter ist komplett abgemeldet. Jetzt wollen sie am 15.04. will Egon Malzk will den blauen Haken entfernen, diesen verifiziert Haken, den sich da Leute über Jahre quasi drauf geschafft haben. Also wenn zum Beispiel der Spiegel hat so einen Haken oder die New York Times, ich habe auch so einen blauen Haken, dass die Leute wirklich wissen, der Typ, der da Jan Böhm heißt bei Twitter, ist auch wirklich Jan Böhm. Und das soll abgeschafft werden zum 15.04., also in nicht mehr lange, knapp 2 Wochen. Und dann gibt's nur noch blaue Haken für alle die Trottel, die 8 Euro im Monat dafür bezahlen.
Also aber müssen denn die Rückwirkenden, die den blauen Haken haben, auch ab dann 8 Euro im Monat
zahlen. Wenn sie den Haken haben möchten, weiterhin, dann müssen sie das bezahlen.
Aber du, der den Haken umsonst bekommen hat, muss dann nicht 8 Euro
doch, im Monat. Ich krieg ihn abgezogen. Ich habe dann keinen blauen Haken mehr.
Ach, du hast keinen?
Ich habe dann keinen, ich bin dann
was
nicht mehr.
Was macht das mit dir? Was macht das mit Jan Böhmermann?
Gar nicht viel, aber man kann sich dann relativ einfach quasi einen Fake-Jan-Böhm-Account zulegen, der dann mit 8 Euro einen blauen Haken bekommt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so viel ändert sich gar nicht, weil die Follower verlierst du ja, glaube ich, noch nicht. Es kann sein, dass im nächsten Schritt dann man so jeden Monat 10.000 Follower verliert, es sei denn, man bezahlt 8 Euro, ich weiß nicht, was als nächstes kommt, um die App abzumerken. Ist aber komplett weird. Die New York Times hat diese Woche schon gesagt und die Washington Post ebenso, die LA Times, wir bezahlen nicht dafür, weil Corporate Accounts, also Medien, sollen über $1,000 im Monat dafür bezahlen, dass sie weiterhin verifizierte Accounts haben. Und das macht ja gar keinen Sinn. Also das ist doch kein, es gibt ja diesen Haken, damit die Leute, die normalen Kundinnen und Kunden wissen, das ist die echte New York Times und nicht irgendeine Zeitung oder irgendein Troll, der sich als New York Times ausgibt. Warum sollte die echte New York Times dafür bezahlen, dass sie echt ist? Es ist völliger Quatsch.
Meinst du denn, dass das Ende jetzt sein könnte von Twitter? Weil ich meine, bei MySpace ging es ganz schnell, bei Facebook wurden auch auf einmal die ganzen...
Nee, es ging
und die Frage
ganz schnell.
Ist die, was mich gerade wundert, ist, auch du, der schon so lange da jetzt Mastodon-Mails ernsthaft das ankündigt, ist es vielleicht einfach, weil der Mangel an Alternativen euch alle da so ein bisschen auf Twitter hält und deswegen fangt ihr an, diese Plattform auch zu hassen?
Ja.
Weil einerseits will man was Neues machen, aber andererseits ist die Mangel an Alternativen
genau. Das Problem. Also das Ding bei Mastodon, ich bin da mit großem Enthusiasmus immer noch dabei, also auch weiterhin, kommt alle zu Mastodon. Das Problem ist, das ist halt eine, ja, im weitesten Sinne Open-Source-App und die ist wahnsinnig schwerfällig und hauptsächlich administriert von so Computer-Nerds aus den, ich sag mal, mit so einem 90er-Jahre-Mindset, die dann sagen, ja, die App ist ein bisschen scheiße, aber dafür sind wir alle nett zueinander. Ich sag mal so, das geht so ein bisschen an den wirklichen Funktionsweisen der Welt vorbei. Ich verstehe den Ansatz dahinter. Es ist nicht ganz so convenient. Und bei Twitter, dass es so schnell vorbei ist, das glaube ich nicht, weil auch Facebook und MySpace, das war nicht schnell vorbei. Aus heutiger Sicht ist das so. Mhm. Dass ich meine,
Elon Musk, Facebook ist ja immer noch für viele Leute.
Ich habe da immer noch 1 Million Leute, die Seite irgendwie der Seite folgen. Und erst als ich das letzte Mal, dass da was los war, war, als ich letzte Woche mal diese Dieter Nuhr Sendung gepostet habe. Auf einmal war da was los, weil das ist genau die Bubble, die bei Facebook noch abhängt. Und ich schwöre, es gibt auch noch eine MySpace Seite. Wahrscheinlich sind die Leute, die Mastodon administrieren, hauptberuflich Social Media unterwegs bei MySpace. Da sind diese ganzen Leute. Aber Twitter wird langsam den Bach runtergehen. Elon Musk ist ja erst seit Ende Oktober 2022 am Drücker. Das ist noch gar nicht so lange. Nicht mal ein halbes Jahr. Und jetzt ein halbes Jahr. Ende Oktober, Ende November. Nee, 5 Monate. Und in der Zeit ist das schon ziemlich abgeschmiert. Und diese Werbeposts und so, ist kaum auszuhalten eigentlich. Und ich bin auch, merke ich, selten da drin. Meine Bildschirmzeit ist in den letzten 5 Monaten kontinuierlich gesunken. Ich habe das immer getrackt und schreibe mir das auf.
Aber liegt das vielleicht daran, dass das Internet generell ein bisschen langweiliger geworden ist? Also ich entdecke mich auch dabei, dass man tagelang nicht mehr im Internet irgendwelche Sachen anguckt. Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Sache, dass das Internet vielleicht ein bisschen ausgespielt ist, oder?
Ja.
Da muss jetzt erstmal wieder künstliche Intelligenz kommen und das ganze Ding mal in so einen neuen Wind reinbringen.
Auch da bin ich so ein bisschen mit der ganzen KI-Geschichte. Ich verstehe die mächtige Technologie dahinter. Ich habe aber so ein bisschen auch da Clubhouse-Gefühle. Das sind andere Gefühle, als ich bei Mastodon hatte, weil ich glaube wirklich, Mastodon wird irgendwann Twitter ersetzen, irgendwann wird dann mal ein Algorithmus eingeführt, der irgendwie so ein kleines bisschen mehr den Menschen zugutekommt und nicht so für so Technik-Nerds, aber dieses ganze Chat-GPT-Ding und so, ich habe da mehrfach mit rumexperimentiert. Ich weiß, das wird irgendwann...
Hast du schon damit rum?
Ja,
es gibt so Seiten, da kann man dann irgendwas machen und...
Ich finde das total spannend, auch Midjourney. Ich bin irgendwie auf dem Midjourney-Discord und hab da auch so ein paar geile Bilder mir schon erstellen lassen von der künstlichen Intelligenz. Das wird auf jeden Fall... Hast du dieses Papstbild gesehen?
Ja, das hast du mir geschickt.
Genau, wollen wir letzte Woche
nicht. Das ist so mit das Einzige, was ich bis jetzt überhaupt... Du bist der Erste, der mich da jetzt ranführt. Nimm mich doch mal an eine große Medienhand und sag mal, wie die Zukunft tatsächlich mit künstlicher Intelligenz im Internet aussieht. Weil wird es irgendwann, ich habe ein Ding gesehen, wo Jordan Peterson über Moneyboy redet. Das ist, läuft gerade so rum, wo er dann sagt, Moneyboy, he created the new language in Germany.
Ist aber wahnsinnig,
das ist halt
schlecht gemacht.
Ist aber eigentlich schlecht gemacht, das sieht man natürlich ziemlich schnell. Aber es wird sich ja weiterentwickeln. Wird man vielleicht irgendwann gar nichts mehr glauben, was im Internet steht?
Ja, das und ist das ist, ich glaube, das ist der große Effekt, dass du Internet ist irgendwann als Medium so groß geredflaggt von wegen, Achtung, keine Glaubwürdigkeit, dass du das Medium überhaupt den ganzen Komplex Internet, alles, was aus dem Computer herauskommt, dass du das mit totaler Vorsicht nur noch genießt, ja. Weil du nicht mehr weißt, was stimmt und was nicht stimmt und du kannst auch nicht mehr auseinanderhalten, auf welcher Seite was stimmt und auf welcher Seite nicht und deswegen wirst du irgendwann so das ganze Medium einfach als unglaubwürdig oder wenig glaubwürdig abstempeln. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert und ich finde dieser ganze ChatGPT-Hype und dieses ganze, das ist wie vor 2 Jahren haben wir alle Blockchain gesagt, dass ich bin da eher sehr vorsichtig und mit weniger Enthusiasmus drin irgendwie.
Ich glaube, also, dass dann wieder die Speakers Corners in London und so, weißt du, wo die Leute früher sich hingesetzt und einer hat mal geredet und drumherum standen die Leute, das wird wieder dann ein Trend werden. Dass die Leute wieder auf der Straße in diesen Ecken, wo so einer sagt, Leute, ich erzähle euch mal, was abgeht, und dann stehen die da wieder alle. Das ist so eine, vielleicht so eine Energie.
Der Gegenkandidat bei den Republikanern von Donald Trump, der übrigens diese Woche jetzt vorgestern seine Anklage, nachts kam die Meldung.
Stormy Daniels, glaube ich, hatte ihn
zu Fall gebracht. Aber der Gegenkandidat bei den Republikanern ist ja Ron DeSantis. Die Republikaner, die Konservativen in Amerika sind in 2 Lager gespalten. Der Florida-Gouverneur Ron DeSantis und Donald Trump. Und weißt du, was das Besondere an Ron DeSantis ist? Der hat es nämlich quasi durchgespielt. Der kommuniziert überhaupt nicht elektronisch, gar nicht. Keine E-Mail, keine SMS, überhaupt nicht. Wenn du was von dem willst, musst ihn anrufen und dann kommst du persönlich vorbei und besprichst das im Zimmer. Also wirklich, ich finde das wahnsinnig progressiv und ich finde das auch vernünftig. Es gibt keine Records von dem, was besprochen wird, gerade wenn du irgendwie so ein bisschen also Absprachen zwischen Tür und Angel treffen, trifft man am besten zwischen Tür und Angel und der verlässt sich gar nicht mehr aufs Digitale, weil er auch nicht möchte, dass es alles abgespeichert, abgeheftet und dokumentiert wird. Deswegen, wenn du da was bewegen willst, musst du da hinfahren in dessen Governor-Büro und da mit dem sprechen. Und ich glaube...
Ist das kontraproduktiv, dass er nicht genug Aufmerksamkeit dadurch kriegen wird, wenn er sich dem so verweigert?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist zum Festigen der Machtbasis, ist das genau das Richtige. Und da sind wir ehrlich gesagt in Deutschland super einen Schritt. Wir haben diese komplette Social-Media-Phase politisch übersprungen. Deutschland sowieso komplett Online-Neuland. Da brauchen wir gar nicht mehr mit anfangen. Wir können schon wieder anfangen, damit aufzuhören. Das ist das Gute für Deutschland. Wir sind im Grunde genommen die ganze Zeit progressiv, weil wir uns nie darauf verlassen haben, weil wir völlig unfähig sind im Digitalen. Und da geht es jetzt in Amerika in die andere Richtung, weil die sagen, nee, gar nicht mehr. Es wird keine SMS mehr, bitte. Keine E-Mail mehr. Ich will das alles nicht gespeichert haben. Komm einfach vorbei und wir besprechen das so. Und das ist
so wie bei Hallo Spencer, Marzipanpost hier. Weil, weißt du, wer so ja.
Apropos Hallo Spencer. Ja. Olli. Ich fange ja mit so politischen Themen an.
Nee, aber ich finde es gut, dass du, weil hättest du mir das eben nicht mehr erklärt, hätte ich heute Nachmittag wieder Sascha Lobo angerufen, hätte den wieder gefragt.
Ja, aber der kann das auch nicht mehr so faktisch erklären. Der macht das alles nur über Gefühle.
Der kommt auch nicht mehr hinterher.
Über Gefühle. Der erklärt dir das alles. Im Grunde genommen ist Sascha Lobo die menschliche Chat-GPT. Da sagst du, gibst du einen Begriff oben rein, dann kommt da unten so ein Text raus, wo du erst so nach 3-4 Wochen denkst, Moment, das macht ja gar keinen Sinn. Das hat er einfach sich so on the fly ausgedacht.
Das hat er
beim Parmesanrad auskratzen.
Hat er sich das gedacht. Apropos, hallo Spencer. Ja. Ich war leider nicht bei Hallo Spencer, aber darüber müssen wir auch noch mal reden.
Weil eines Tages machen wir das bestimmt, aber du, jetzt lass uns mal nicht diese Welten vermischen, weil ich habe von dieser Woche von dir Fotos gesehen, wo ich sehr, sehr, wirklich echt, nicht wirklich neidisch, aber doch, ich bin eigentlich neidisch, dass du da warst. Du warst bei der Sesamstraße in Hamburg.
Ja,
warum?
Damit habe ich meine Fernsehwünsche fast durchgespielt. Ich wurde angefragt Anfang des Jahres, ob ich Lust hätte, in der Sesamstraße in einer Folge aufzutauchen. Und da habe ich natürlich sofort ja gesagt. Jeder weiß, der hier irgendwie den Podcast länger hört, wie sehr wir doch Puppen lieben. Die Muppets, Jim Henson, der das alles kreiert hat. Genauso wie natürlich Hallo Spencer, aber darüber reden wir später. Die haben mich gefragt und ich habe mir das alles angeguckt. Die deutschen Stars, die bis jetzt da waren. Wer fällt dir da so ein? Jan, kennst du welche? Lena Meyer-Landrut
war? Lena Meyer-Landrut, Chili Gonzales habe ich gesehen.
Der war auch schon da.
Der war auch schon da, genau. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, der Chili Gonzales war, glaube ich, in der amerikanischen Version. Meine ich, dass Chili? Ich glaube, dass Chili mit Elmo gesungen hat. Ich guck mal eben, Chili hier, googelt der Chef. Noch selbe Chili Gonzales. Sesamstraße, oder?
Sesame Street.
Elmo und Chili Gonzales, nein, es ist die Sesamstraße, die deutsche Sesamstraße.
Ach, wie schön. Ja, und natürlich die Elmo gespielt und gesprochen von Martin Reindl, den du auch kennst.
Martin Reindl.
Reindl,
der auch Vivaldi zum Beispiel.
Eigentlich der Vivaldi gemacht hat und das alte Zirkuspferd gemacht hat. All die schönen Sachen bei Zimmerfrei.
Genau.
Und mit dem du ja auch, glaube ich, zusammen einen Workshop, ihr kennt euch beide.
Wir haben uns vor 15 gemacht. Jahren... Es ist locker 15 Jahre her, habe ich mal einen Puppenworkshop und habe eine Staffel Haselhörnchen mitgespielt, wo ich glaube inzwischen auch Miguel Robitzky, mein Kollege, übrigens auch inzwischen Podcast-Kollege, Too Many Taps vom NDR, der hat auch da mal mitgespielt. Also der hat offensichtlich ist der Bedarf an Puppenspielern viel größer als der Markt
bisher gibt. Ich war so beeindruckt von Martin tatsächlich, der ja eigentlich mehr so, glaube ich, ein stillerer Zeitgenosse ist, aber wenn diese Puppe über seinen Arm gestülpt wird, dann ist der wirklich so unfassbar schlagfertig. Der weiß genau, also wir haben mehrere Takes gedreht. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es gibt von mir ein Zwischenspiel mit Elmo am Lagerfeuer und es gibt ein Lied, was ich gesungen habe. Und da habe ich dann drauf, also das war so einer meiner Wünsche, ich wollte ein eigenes Lied singen. Ich wollte ein Lied für die kreieren und nicht irgendein neues oder ein altes Lied oder irgendwas covern oder so. Und ich wollte gerne live spielen. Mhm. So wie Adam Sandler. Wenn ihr euch mal das angucken wollt, Adam Sandler hat mit Elmo einen ganz, ganz tollen Einspieler für die amerikanische Sesamstraße, wo es darum geht, was reimt sich alles auf Elmo? Und man denkt natürlich, nichts reimt sich auf Elmo. Und dann finden die da so ein Wort nacheinander und Adam Sandler spielt das live ganz, ganz großartig. Und ich habe mir das auch gewünscht. War deutlich mehr Aufwand, als da jetzt Playback zu singen. Dafür haben wir, glaube ich, was ganz Schönes gemacht. Und dann habe ich da, dann bin ich in diesen Raum reingekommen, mhm, Jan, wo ich dann meine ganzen alten Freunde aus meiner Kindheit wiedergefunden habe.
War Manfred Krug auch noch da?
Der hing an so einer Leine. Nein, aber dann auf einmal war da Grobi und ich bin ja nun mal wirklich großer Grobi-Fan. Und dann habe ich natürlich nicht geweint, aber ich war wirklich berührt, weil ich in meiner Kindheit immer die Sesamstraße geguckt habe, die übrigens schon lange nicht mehr um 18 Uhr im NDR läuft, wie ich das immer noch gedacht
habe. Sondern in der ARD-Mediathek wahrscheinlich.
Ja, um 7 Uhr morgens in der ARD und auch sonst in der Mediathek. Nichtsdestotrotz ist es immer noch eine tolle Institution. Und dann bin ich da rumgelaufen und Elmo, Ernie und Bert und jetzt kommt es. Das sind ja wirklich alles, fast alles Einzelstücke. Also viele Puppen noch, die gibt es vielleicht 2-3 Mal, die werden, wenn in Deutschland die Sesamstraße gedreht wird, von Amerika hier rüber geflogen und in manchen Puppen, das hat mir eine Puppenspielerin erzählt, die Hühner gespielt hat, auch ganz, ganz toll, und die hat mir erzählt, in manchen dieser Puppen sind noch handschriftliche Notizen von Jim Henson persönlich, als diese Puppe kreiert wurde, mit Charakter oder was die so echt macht oder wie die heißt und so, und das hat mich total berührt, dass es wirklich noch so ist, dass diese Puppen teilweise noch Zeichen von Jim Henson haben. Und es war ein ganz toller Tag für mich. Es ist natürlich NDR, das wollte ich auch mal sagen, Jan. Ja. Ey, du wirst um 7.30 Uhr aus dem Hotel abgeholt vom Fahrer. Da bist du um 8 Uhr im Studio Hamburg und um 8.30 Uhr verlangen die von dir, dass du singst. Meine Stimmbänder waren natürlich überhaupt nicht so weit. Und dann ist da halt dieser ganze NDR-Apparat, diese älteren Herren ab 50 hinter der Kamera, mhm, die auch eigentlich egal ist, was sie da so filmen. Aber auch ein ganz junges, tolles, also was ist junges, aber nettes Team, netter Regisseur. Aber es ist das erste Mal wieder, dass ich in dieser öffentlichen, rechtlichen Welt war. Und dann gibt es um 12.30 Uhr Mittag, das wird auch pünktlich gemacht, um 13.15 Uhr geht's weiter von der Kantine zurück und dann muss auch bis 17 Uhr alles durch sein. Das ist halt alte Fernsehwelt, aber die mich manchmal anstrengt,
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Redaktion und Produktion zwei getrennte Komplexe sind und die Produktion einfach kommt und dass der Typ, der quasi eben noch Grobi gefilmt hat, abends dann Anja Reschke mit Panorama filmt oder irgendwie sowas.
Ja, genau, das so ist es, glaube ich,
das Allerschlimmste. Sorry mal eben, ey, aber es nimmt so den Spirit raus und es ist immer gut, wenn alle Leute sich mit den Sendungen identifizieren können, die sie produzieren und nicht nur irgendwie die Redaktion, sondern auch die Produktion weiß, worauf sie da die Kamera hält oder was sie da schneidet und so.
Weißt du, was für mich der größte Moment ist, der peinlichste Moment auch ganz oft ist? Nach jeder Produktion, das haben wir auch, wenn wir neue Fotos machen für Spotify. Es gibt ja so, wenn wir mit allem fertig sind, dann ruft man so in die Gruppe, sagt so, hey, vielen Dank für alles, danke an alle, die dabei waren, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Ja. Ruft man ja so kurz. Und wenn man das ruft bei einer freien Produktion, dann sagen alle so, tschüss, danke und so. Aber beim NDR gucken, dann rufe ich so, hey, danke, dass ich hier sein durfte und tschüss und so, ne? Und keiner reagiert. So alle so, Tag hier eine. Also, das ist jetzt
es ist das ideale Umfeld, um eine junge, frische Sendung zu machen. Ich sagte das. Und wenn wir eines Tages mit dem ESC durchstarten, beim NDR, ist das, da können wir uns direkt schon jetzt schon mal mindsetmäßig darauf einstellen. Das ist die Bühne, die man uns bieten wird.
Das ist die Bühne, die man uns bieten wird. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, hat die Freude mit diesen die Puppenspieler, da arbeiten viele coole Leute. Ich mag den Regisseur, ich mag die Produktion. Ich habe mir im Vorfeld lange mit den Leuten geredet. Da sind sehr viele sehr coole Leute dabei.
Hast du Tiffy gesehen? Hast du Samson gesehen?
Tiffy gibt's nicht mehr. Tiffy, es gibt Herrn von Bödefeld nicht mehr. Und Fienchen ist auch weg. Die deutschen Charaktere
sind die denn jetzt?
Die sind alle verschwunden, glaube ich. Die sind jetzt alle zu Hallo Spencer rübergewandert. Und also ich habe Samson gesehen, den gibt es noch. Es gibt ein paar neue. Und ich habe Elin kennengelernt, die erste Puppe im Rollstuhl. Und ich muss sagen, die finde ich so süß. Und das ist wirklich, ich finde, dass das eine ganz tolle Idee ist. Die mich auch wirklich ein bisschen berührt. Ich habe sowieso, um mal ganz kurz ein bisschen weiter zu springen, irgendwie, es gab eine Phase in meinem Leben, die wir alle haben, wenn wir zynisch und witzig sind, dass man sich witzig macht über Paralympics oder sowas, was ich schon lange nicht mehr mache. Ich habe neulich eine Folge Zeitverbrechen gehört, wo ein Typ am Ostsee, Entschuldigung, wenn ich kurz springe, aber das muss ich kurz sagen, wo ich mit dieser Rollstuhlpuppe gerade beschäftigt bin. Ein Typ, der hat ein Bein verloren, weil ein Boot über ihn rüber gefahren ist. Ja. Der Typ ist skrupellos gewesen. War eine Folge vom Jahr, habe ich jetzt erst gehört, von Sabine Rückert und
Andreas Sendka.
Genau, und der Typ hat sein Bein verloren, ganz böser Unfall. Der Typ, der über ihn rübergefahren ist, hat sich sofort einen Anwalt genommen, wollte den fertig machen. Sehr reiches Schwein, sage ich jetzt einfach mal so. Und der, dann kommt irgendwann, Sabine Rückert so, der Typ hat nur noch 2 Liter Blut im Körper gehabt und hat eigentlich nur überlebt, dann nach seinem Lebenswillen zurückgeguckt, weil er zu Hause vom Fernseher die Paralympics geguckt hat und dann eine Menge Menschen gesehen hat, die irgendwas verloren haben, Beinen, Arm oder sonst was, und dem das wahnsinnig Kraft gegeben hat. Und dieses Verständnis hat man als zynischer junger Mann, Mensch vielleicht nicht immer gehabt und so. Das hat mir nochmal geklärt, wie wichtig sowas auch ist. Und wie wichtig so eine Puppe ist für Menschen, die sowas haben. Und diese Puppe habe ich dann nur kurz einen Arm gehabt, die hat jetzt nicht mitgespielt. Ich finde die unfassbar süß. Naja, und so habe ich dann diesen ganzen Tag da verbracht bei der Sesamstraße. Und ich glaube, es ist ganz schön geworden, was wir gemacht haben.
Wann wird Hamburger das denn ausgestrahlt? Journal
kam noch vorbei. Ich glaube, erst im Herbst. Morgen oder gestern, beziehungsweise gestern gab es einen Bericht im Hamburger Journal über meinen Auftritt da. Und
war das in der Hugh-Green-Straße oder gibt es noch andere NDR-Studios?
Nee, das ist Studio Hamburg haben die. Also es wird nicht im NDR in Lockstedt gemacht.
Studio Hamburg. Studio Hamburg. Legendär, da wo Kalk Ovis Mattscheibe für Premiere gedreht wurde und wo ich meine erste Bekanntschaft mit dem Fernsehen gemacht habe, weil auch Bravo TV, das, was wir bei der Weihnachtsfolge gezeigt haben, war auch im Studio Hamburg. Und die Studio Hamburg-Kollegen, das sind auch die machen bei uns, glaube ich, sogar, die machen Kamera und jetzt arbeite ich mit denen zusammen. Ach, ist ja lustig. Ja,
das sollte jetzt auch gar nicht so negativ klingen, aber man kommt halt immer wieder in so eine Welt, wo man auch so merkt, dass man mit seinen lustigen Sprüchen und so manchmal, dass man lieber die Schnauze hält und einfach seine Arbeit macht, sag ich mal. Das habe ich oft da bei so öffentlichen, rechtlichen alten Strukturen,
ja,
wo ich auch merke, das kommt jetzt nicht so gut an. Aber
und das ist übrigens das, was wir immer wieder auch sagen, ne? wenn man so kritisiert, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kann ich alles nachvollziehen. Aber wenn man irgendwie eine Art von Reform findet, dass diese Art von Arbeitsatmosphäre vielleicht aufgebrochen wird, und mir fällt nichts Besseres ein als alle deinen Sackknüppel drauf und dann nochmal neu von vorne anfangen, ist für mich bislang der produktivste Ansatz eigentlich. Also ausgenommen, ja, ZDF läuft natürlich fantastisch, aber gerade in der ARD. Genau. Ich habe diese Woche wieder, weißt du, siehst du, RBB-Direktor verklagt RBB auf 750.000 Euro. Dann fragst du dich, aber solche Direktoren gibt's halt 9 fucking Mal in der ARD. Wieso hinterfragt das nicht einer, dass überhaupt allein dieses Statussymbol, ich bin Direktor beim RBB, da kannst du auch niemanden mehr aufreißen mit. In welchem Club in Berlin? Im Café Kranzler kannst du vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Sahne extra auf den Apfelkuchen bekommen, aber das ist doch kein...
Selbst das nicht mehr,
glaube ich. Das ist ja kein geiler Dating-Satz, ich bin Direktor beim RBB. Ja gut, das stellt sich trotzdem an, wie alle anderen hier auch. Schreibt gerade an einem Drehbuch, was nie verfilmt wird. Der hat eine eigene Disco irgendwie.
Ich bin mir aber sicher, da wird bald eine Reform kommen. Das wird irgendwann demnächst passieren, ganz sicher.
Ja.
Aber vor allem wäre es mir ganz lieb, dass man die Sesamstraße wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zieht, weil ich finde, das ist immer noch eine tolle Sendung, die auch immer noch Kindern wahnsinnig Spaß macht.
Es müsste jemand hinter den Kulissen rumgehen, mit so einem Messgerät, wo dann gemessen wird, wie viel Realness und wie viel Spirit in den jeweiligen Produktionen drin ist. Und wenn man nicht über einen gewissen Schwellenwert kommt, dann wird die Sendung einfach abgesicht. Völlig unabhängig vom Inhalt. Es gibt ja auch Sendungen, die wahnsinnig langweilig sind, aber wo hinter den Kulissen einfach eine gute Stimmung ist. Und dann freut man sich, dass es... Ich muss wieder über Anke hat Zeit nachdenken, weil Ricardo in der letzten großen Sendung mir das so reingedrückt hat und das Anke schon mal gemacht hat, als wir bei Frank Elstner waren. Ey, sorry nochmal.
Ja, und die haben in ihrer aktuellen Ausgabe, die ich heute Morgen beim Duschen gehört habe, auch schon wieder darüber geredet. Da hat Ricardo nämlich Anke erzählt, ganz liebe Grüße, wie du da drauf reagiert hast.
Und hat Anke aber natürlich wieder mich mit ihrer zynischen Art vor die... mit geghostet oder
Anke hat dann gesagt, also wenn Jan Böhmermann jetzt nichts Neues zu erzählen hat zu der ganzen Situation, dann will ich das jetzt auch eigentlich nicht hören.
Ja, was soll ich denn Neues dazu sagen?
Sie hat das Feuer eröffnet.
Ich habe das Feuer eröffnet. Ich war ein bisschen gemeiner als nötig, aber Anke verträgt das eigentlich. Und ich habe mir die Sendung jetzt nochmal angeguckt, die gibt's bei YouTube. Ich bin ganz froh, dass sie den Podcast mit Riccardo Simonetti hat, weil das ist genau richtig. Und apropos, weil bei der Anker Zeitsendung auch Herbert Grönemeyer da war, der war am Freitag in meiner Sendung. Und
da welchen jetzt Song hat er gesungen?
Er hat angstfrei gesungen, die aktuelle Single. Das Foto von Herbert Grönemeyer, was wir gemacht haben, was wir veröffentlicht haben, da würde ich sagen, ist zum ersten Mal, dass ein Foto veröffentlicht wurde von Herbert Grönemeyer, wo ich mir nicht sicher bin, ist es eventuell auch eine Midjourney AI gewesen. Ich schicke dir das Foto mal zu. Sieht so ein bisschen aus, wirklich, als hätte das wie das Papstfoto. Bei Herbert Grönemeyer würde man sich nicht wundern, wenn der im Papst-Outfit da stehen würde, würde man, glaube ich, Herbert Grönemeyer ist ein Typ, der könnte Papst werden. Von der ganzen Ausstrahlung, von der Akzeptanz in der Bevölkerung.
Dem vertraut das Volk noch.
Ja, genau. Und ich glaube, der könnte die Kirche auf links ziehen. Und ehrlich gesagt, ob da irgendwie so eine Liturgie runtergebetet wird auf Latein oder so ein neuer Text vom Herbert Grönemeyer Album. Es ist ähnlich deep und ähnlich, hier, guck mal, ich hab das Foto zugeschickt. Sieht doch aus wie so ein, wie so ein Midjourney mit künstlicher Intelligenz erstelltes Bild von Herbert Grönemeyer. Gibst du ein, Herbert, German Artist Herbert Grönemeyer in front of a curtain.
And then ist noch nicht angekommen. Ich habe immer noch das Samson-Foto, was ich dir geschickt habe, was du niemandem schicken darfst.
Oh Gott, Alter.
Der Redakteur hat gesagt, wenn ich dieses Foto veröffentliche, verliert er seinen Job.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Kannst du nachvollziehen.
Das ist also wirklich... Ich sag nur...
Aber wie kann man das beschreiben? Lass uns das nicht beschreiben.
Jetzt kommt erstmal das Herbert Grönemeyer-Foto. Das sieht doch aus, als wäre das ein vom Computer erstellter Herbert Grönemeyer.
Warte mal, er lädt noch auf. Stimmt, das sieht aus wie ein... Das ist der geklonte Herbert Grönemeyer.
Es war auf jeden Fall fantastisch. Und das Orchester, das Rundfunk-Orchester, die sind ja wirklich sehr offene, freundliche Musiker. Aber man merkt schon, wenn dann Künstler da ist, wo sie wirklich richtig Bock haben und wo das wirklich richtig Spaß macht. Und mit Herbert, also was so eine gegenseitige Wertschätzung gibt und wo irgendwie man sich musikalisch begegnet, das ist schon echt immer was anderes, wenn du da so einen hast. Und das Publikum... viele junge Nerds und so. Es ist einfach, Herbert ist einfach, es zieht einfach. Einer der wenigen großen
Deutschen. Ist das gut für dich? Ich mach mir Sorgen um deine Seele. Wenn man nämlich, es gibt so eine alte Faustregel, wenn man innerhalb von 6 Monaten mit Marius Müller-Esterhagen und Herbert Grönemeyer in einem Raum ist, ne, dann weiß die Seele nicht mehr,
in welche Richtung sie ausschlagen soll. Nee, aber da ist es gut, dass wir zusammenarbeiten, weil du bist wie beim guten Essen, bist du wie so ein Sorbet. Bei mir wird immer mittwochs und sonntags, werden alle Geschmacksknospen wieder auf Null gesetzt.
Also ich bin wie der Kaffee, den du zwischen den Parfums, also benutzt, um die Nase wieder klar zu kriegen.
Genau, oder bei Jeremy Fragrance, das Kokain. Jeremy braucht das nicht, der ist Naturheil. Never ever. Der ist einfach durch seine eigene.
Never
cocaine, never once. Ey, 2 Podcast-Tipps. Einen habe ich schon gehört und einen noch nicht. Studio Beaumont, das ist ja so ein französisches, deutsches.
Beaumont, ja.
Studio Beaumont, so eine kleine Indie-Klitsche, die ich glaube, Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner groß gemacht haben im Podcast-Bereich und jetzt aber auch einen Podcast gestartet haben über den Polizeibeamten, der im Görlitzer Park die Drogendealer verfolgt hat und dann irgendwann rauskam, dass er selber koksüchtig war. Finde ich, Ludi oder Lubi heißt der. Das soll jetzt rauskommen, habe ich gelesen, ist Studio Beaumont und soll wohl ganz gut sein, gab zumindest eine Ankündigung. Interessiert mich sehr, habe ich noch nicht gehört, ich weiß auch nicht, ob es draußen ist. Ich gebe das nochmal kurz hier zur Wiedervorlage. Möchte ich gerne mit dir drüber reden, bei Gelegenheit. Und dann einen Podcast, den ich dir empfehlen möchte, der nichts zu tun hat, gar nichts zu tun, den ich wirklich nur gehört habe, weil ich den gesehen habe, ist auch einer aus der ARD-Mediathek-Welt, kann man aber auch überall anders hören, geht nicht allein in die ARD-Mediathek rein, es ist zu unsicher.
Jemanden mit, der draußen wartet und nimmt ein Seil mit, einer, der mit so einem Seil wartet.
Genau.
Und nehmt euch Kreide mit, um irgendwie Pfeile in die Richtung, in die ihr lauft.
Schlimmste ist in der ARD-Mediathek auf dem Fernseher, wenn du da irgendwie eine Doku, ich wollte jetzt hier diese Frauen, die Mütter in Berlin mit Marie Nasemann, wo die irgendwie erzählen, wie schwierig das ist, wenn man Model ist und der Freund und ein gut laufendes Unternehmen hat und wie schwierig das ist, mit einem Jahreseinkommen gemeinsam von 300.000 Euro ein Kind großzuziehen in Berlin.
Echt scheiße.
Und dass man dann irgendwie weniger bei Insta-Stories angefragt und die Kooperationen werden auch immer weniger und so. Also, wollte ich mir angucken, habe ich nicht gefunden, habe ich es dann bleiben lassen. Der Podcast Dark Matters, mit Eva-Maria Lemke, ein Podcast, der dich auch sehr interessieren wird, weil er handelt von Geschichten rund um deutsche Nachrichten und Geheimdienste. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Mich nervt so ein bisschen, dass immer nur die 2 geilen großen ARD-Nachrichtendienst-Experten, Holger Schmidt und noch so ein anderer, andauernd gefeatured werden. Ich will einfach mehr Eva-Maria Lemke hören, wie sie die Sachen erzählt, was schiefgelaufen ist. Ich bin jetzt gerade ganz heute Morgen angefangen und nicht zu Ende gehört. Ein Doppelagent, der eigentlich bei der Hans-Seidel-Stiftung der CSU gearbeitet hat, CSU-nahe Stiftung im Ausland, ein Akademiker, ein Politikwissenschaftler, der dann angefangen hat, beim BND undercover zu arbeiten, ohne dass die Hans-Seidel-Stiftung Bescheid wusste, aber dann auch noch angefangen hat, für den chinesischen Geheimdienst als Doppelagent zu spionieren. Wahnsinnig spannend, toll und seriös aufgearbeitet. Und da, Stichwort hier Glaubwürdigkeit im Internet, ist es wirklich gut, wenn es aus einer guten Quelle kommt und wenn es vernünftig journalistisch aufbereitet ist. Macht echt Spaß, weil du weißt, es hat Hand und Fuß und es ist wirklich glaubwürdig. Und nicht so eine komische, wir machen jetzt auch einen True-Crime-Podcast-Scheiße von irgendwelchen Leuten, die mal irgendwie zu lange irgendwie besoffen in der Polizeiwache eingeschlafen sind, die dann denken, das ist jetzt auch
Köln. Ich habe da voll die Atmosphäre aufgesaugt. Ich muss jetzt einen Podcast machen.
True-Crime-Podcast.
Aber Jan, lass mich ganz kurz noch sagen, wenn ihr euch diesen Podcast Dark Matters anhört, dann ist es ein wahnsinnig gut dazu, noch das Buch Die Unsichtbaren zu lesen, was ich inzwischen weitergelesen habe über deutsche Agentinnen und was so ein bisschen die Geschichte aufzeigt. Ich bin zwar jetzt auch erst auf Seite 110 oder so, aber es macht total Spaß, abends ein paar ein paar Seiten darin rumzublättern. Das ist vielleicht ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Buch und Podcast, fällt mir da gerade.
Von Ann-Kathrin Müller, was du letztens schon empfehlen.
Ann-Kathrin Müller, genau. Ja, ja. Ann-Kathrin Müller, und wir wollen aber auch nicht den Mann
unterschlagen. Lass uns den Mann mal ruhig unter den Tisch kennen.
Lass uns den Mann, mein Mann.
Lass uns mal jetzt das haben
Männer, ey.
Wirklich
Mike Tausende. Baumgärtner, entschuldige.
Ja, der soll sich mal nicht so groß machen damit sein.
Nur weil er, also ich finde auch Männer, ey. Oh, Männer, ey. Ey, Männer, ey.
Naja, also das, wo wir gerade dabei sind, habe ich noch die Relotius-Doku geguckt, bei Sky. Oh,
die würde ich auch gerne sehen.
Die ist, sorry, ich habe wieder diesen trockenen Allergiehusten, es ist wieder soweit. Diese Woche auch der Start der Pollensaison. Du bist auch am Husten, am Röch. Kommt schon Blut raus oder ist noch der grüne, eklige Schleim, den man von dir kennt und liebt?
Das ist noch der grüne, grün-gelbe Schleim.
Bist du eigentlich in einer Rauchphase zurzeit oder bist du komplett raus aus dem Game?
Ich bin komplett raus gerade, deswegen huste ich so viel ab.
Ach so, okay.
Du hast mich jetzt aber auch schon, wann hast du mich das letzte Mal rauchen sehen?
Ich kriege immer Fotos von dir zugeschickt, von Leuten, die dich erwischen, und dann schicken sie mir die Snapshots zu.
Aber könnt ihr trotzdem bitte aufhören, Fotos von mir zu machen? Neulich vom Imbiss ein Typ, er spricht da mich an, ganz ehrlich, ganz kurz mit meiner ganzen familiären Umfeld und sagt, ey, da bist du einmal in Berlin und dann triffst du Olli Schulz. Und dann habe ich ihm noch die Hand geschüttelt und so. Und dann gehe ich zu so einem Café und dann setzt er sich in so einen Imbiss neben und fotografiert durch die Scheibe Teile meiner Familie. Und ich bin dann auf ihn zugegangen und meinte, alter Dicker, ich habe dich da gerade gesehen. Kann ich mal dein Handy sehen? Dann gibt er mir auch treuduft das Handy. Da sind da Fotos von Juri, von meiner Familie und so. Und dann meinte ich, das geht nicht. Und da hat er sich auch so geschämt. Das ist einfach so peinlich. So auch hier irgendwie Prinz Charles durch die Scheibe fotografieren im ICE. Lass ihn da noch kurz drin sein.
Müssen wir auch noch drüber sprechen. Die Royals
waren auch noch drin.
Anja Rützschel
war da.
Charlie
ist in der Stadt.
Charlie war in der Stadt, ist nicht mehr da. Ist am, ich glaube, am Freitag ist er nach Hamburg gefahren mit dem ICE.
Charlie war in Hamburg.
Um Peter Tschentscher kennenzulernen. Auch ein Traum für so einen König.
Charlie und Tschentscher. Zwei
Charaktere. Klingt wie so eine 90er-Jahre-Serie, wo Manfred Krug irgendwie das Drehbuch geschrieben
Charlie
hat.
Und Tschentscher.
Charlie und Tschentscher. Charlie und Tschentscher.
Charlie, er war mal König, der andere war auch so eine Art König von der Stadt. Die tun sich zusammen und machen Franchise-Unternehmen
auf. Charlie und Chancher. Könnte aber auch so ein kultiger Foodtruck werden, der da mal größer wurde. Charlie und Chancher.
Oder mit Harald, so eine 80er-Jährige mit Harald Junk und Eddie Arndt. Charlie und Chancher.
Ey, eins nach dem anderen. Also erstmal kurz Relotius-Doku abhaken bei Sky. Da lass es mal nicht so tief ins... Die Geschichte ist ja bekannt, der Fall ist 2018 schon gewesen. Kommt mir vor, als wäre es 2019 gewesen, aber war 2018. Riesengeschichte. Und für mich der entspannendste Teil an der Doku sind eigentlich die 2,5 Minuten am Ende, wo eine schwarz-weiße Schrifttafel nach der anderen eingeblendet wird, ohne Musik, wo einfach nur angegeben wird, wer alles angefragt wurde für ein Interview, wer aber nicht zugesagt hat. Weil diese ganze Doku von Sky, und jetzt wirklich nur Metakritik, ne, krankt so ein bisschen daran, dass sie eigentlich Relotius nicht bekommen haben. Das heißt, warum machst du die Doku dann noch? Dann haben sie aber wahrscheinlich schon das Konzept verkauft und die Produktionsfirma hat gesagt, das müssen wir jetzt durchziehen und so. Und dann haben sie einfach das Budget offensichtlich nochmal verdoppelt, sind dann nochmal in den Nordirak gefahren, um irgendwie nachzuspüren, weil Relotius irgendwas falsch recherchiert hat, haben das aber nicht so richtig zu Ende erzählt, waren dann an der mexikanisch-texanischen Grenze, sind mit diese berühmte Szene, weißt du, wo er mit diesen Hillbillies da in den Bergen ist und angeblich einer erschossen wurde. Und als ich Juan Moreno, der Mann, der die Geschichte für den Spiegel ja dann irgendwie hat einstürzen lassen, der Co-Pilot von Relotius, dem man nicht geglaubt hat, über den wir auch schon gesprochen haben, als der dann das erste Mal auftauchte, in seiner sehr exaltierten, extrovertierten Art, wo man immer denkt, das ist eigentlich ein Schauspieler, der Juan Moreno spielt, da wusste man eigentlich schon, wie die Doku zu Ende geht. Nämlich, dass irgendwann so nach 3/4 der Doku wird dann der Trigger gepult und dann kann Juan Moreno erzählen, wie er Klaas Relotius zu Fall gebracht hat. Es war eine Aneinanderreihung von Männern.
Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock. Hast du so erzählt?
Männer mit Glatze erzählen, wie krass das, was für einen gesellschaftlichen Schaden Relotius angerichtet wurde. Mhm. Es war niemand der interessanten Protagonisten vom Spiegel wurde erlaubt, da mal die Hosen runterzulassen. Hier seine Kollegin, die mit ihm im Drive Now vorm Auto stand, Özlem Gezer, die hätte ich wahnsinnig gerne mal gehört. Ich hätte gerne Ulrich Fichtner gehört. Ich hätte gerne Alexander Schmolzek gehört. Ich hätte gerne Michael Geier gehört. Alles Leute, die immer noch in Lohn und Brot stehen oder mit dicken Abfindungsverträgen immer beim Spiegel rausgesegelt sind.
2 Jahren nochmal beim Spiegel genauso einen fast ähnlichen Skandal, den sie aber unter den Teppich gekehrt haben mit irgendeinem Journalisten oder Journalistin, die auch genau so ein Bullshit geschrieben hat. Und dann wussten die aber, ey, wenn wir das jetzt nochmal hier öffentlich machen, dann sind wir echt bald weg mit dem Spiegel. Und deswegen ist das so ein bisschen
unter den Teppich gekehrt worden. Der Klusmann, der Chefredakteur, sprechen, der exakt genauso aussah wie der Chefredakteur von der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, die haben auch in der Mitte der Doku die Brillen getauscht. Obwohl der eine in München ist und der andere in Hamburg. Und es werden sehr viele Glasfassaden gezeigt. Und das lässt dann auch wieder tief tiefe Schlüsse zu. Der deutsche Journalist, also zumindest der, der so in einer hierarchischen Position ist, dass er die Verlagsgebäude mitplant, der sieht sich selber als jemand, der gerne aus bodentiefen Fenstern über die Umgebung des Journalistengebäudes drüber hinweg guckt, der so drüber guckt. Das wurde alles noch geplant zu einer Zeit, als die Verlage noch Geld hatten. Inzwischen wirkt das alles so ein bisschen zu groß. Und dieses weirde, Emscher-artige Foyer vom Spiegel mit diesen verworrenen Treppen und diesen Holzvertäfelungen. Es ist alles so gebaut in der Zeit, als man noch gedacht hat, es geht ewig so weiter. Und jetzt stehst du da mit einer geschwundenen Auflage und den irgendwie den Clickbait-Überschriften von Spiegel Online. Und brauchst
noch zwei Leute am Laptop.
Ja, und hast dann auf einmal so ein fettes Gebäude. Und dann wurde es natürlich so gnadenlos gefeatured. Und ich frage mich auch, was die für einen komischen Magic-Bullet-Looks da auf das Bild draufgelegt haben. Immer wenn in dieser Sky-Doku irgendwie so ein helles Licht war, war da so eine komische, wie in so einem Musikvideo, in so einem Fatboy Slim-Video aus, nee, nicht Fatboy Slim, sondern wie heißt er noch, der andere? Der glatzköpfige Moby.
In so einem Moby-Video
auch am Anfang der Nullerjahre mit so einem Lens-Flare und so. Es war alles so ein bisschen überproduziert und man dachte bei der Doku die ganze Zeit, ja ey, zu viel Geld auf die Plotholes draufgeworfen. Ich hätte gern Relotius gesehen oder hätte gerne die Leute, die hinten am Ende kein Interview geben wollen, die hätte ich gern gesehen.
Und ja, nicht die hätte ich auch lieber gesehen. Das finde ich dann, das klingt irgendwie nicht erfüllend.
Ja, sorry, also was
schön. Nee, aber dann würde ich doch diese Ochsenknechts weiter erstmal gucken.
Und da habe ich einen Trailer gesehen, wo ich gedacht habe, ey, guck ich mir an.
Ich sag's dir. Ich guck's nicht nur aus Inter. Wirklich faszinierend. Eine der, also der besten, wenn man auf Doku-Soap steht und sich so ein Scheiß, es gibt genug Hörer von uns, die denken, was wollt ihr mit den Ochsenknechts? Aber es ist handwerklich gut gemacht. Es ist mehr als nur irgendwie Trash-TV und irgendwelchen Leuten. Also ich meine, Jimmy Blue hat momentan echt, den würde ich gerne an die Hand nehmen. Der ist wirklich orientierungslos. Was Jimmy Blue mit seiner Familie macht, das ist nicht in Ordnung. Und auch für Natascha, die in Tansania ist und sich
warum
da Dreads
macht.
Weil sie da so ein Projekt hat, ein Kinderprojekt. Und dann hat sie sich nicht getraut, Dreads zu machen.
Wie du gerade Kinderprojekt gesagt hast.
Und dann sind da diese Frauen, die dir anbieten, Dreads zu haben. Und dann sagt die, nee, will ich zurückkommen nach Deutschland, dann denken die alle, das ist Culture, aber hier, ne? Und dann sagen die, das geht nicht klar.
Gerade als du Kinderprojekt gesagt hast, hast du beim Sagen, hat man gemerkt, wie du nicht an das Kinderprojekt glaubst.
Ja. Es ist auch, sie rennt auch eigentlich nur auf dem Gelände rum. Sie rennt auf diesem Gelände rum und die Kinder sind auch so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist auch schwierig.
Eigentlich muss man sagen, dass die Kinder in Tansania Natascha Ochsenknecht Projekt haben.
Ja, genau. Die supporten die. Ich meine, sie ist eine alleinstehende Frau, sie braucht Unterstützung. Und ich finde das auch ganz gut. Die macht da bestimmt gute Sachen. Aber abgesehen
davon, sicherlich.
Letzte Woche war von Cheyenne, die übrigens wieder, Cheyenne Ochsenknecht ist schon wieder schwanger.
Das gibt's doch gar nicht.
Doch, schon wieder. Aber sie hat sich einen Landwirt geholt. Einen Typen, Nino, den ich am Anfang echt
dachte, Josef von Josef und Marumul.
Der hat sich immer mehr, niemand hat sich immer mehr mein Herz gespielt, weil das ein Macher ist. Der zerlegt die Kuh noch selber, schweißt die ein und schickt die direkt zum Supermarkt. Da wird alles noch handgemacht.
Und ist es auch der Vater des ersten Kindes?
Ja.
Ah, okay, super, ja. Ist doch super.
Ey, absoluter Cheyenne-Fan bin ich, wirklich.
Ich habe dieses Zwiegespräch zwischen Cheyenne und Wilson Gonzalez gesehen und das läuft auch bei Sky, ne?
Das läuft auch.
Guck mal, es muss Sky nur noch vernünftigen Kundenservice haben und man muss sich nicht so fühlen, als würde man irgendwie in ein fremdes Land einreisen wollen, ohne Reisepass und mit 10 Kilo Kokain im Rucksack. Wenn man mal keinen Bock mehr hat, die 30 Euro da im Monat zu bezahlen, dann ist alles gut.
Dann ist alles gut, ja, dann müssen sie noch ein bisschen was ändern. Aber lohnt sich wahrscheinlich mehr, als jetzt ins Kino zu gehen, um Manta Manta 2 zu sehen, Jan, der nämlich jetzt rausgekommen ist.
Was sind wir heute für eine, wir hoppeln hier von einem Popcorn.
Komm, wir müssen ein bisschen auch mal so, was die Leute wollen. Die letzte Sendung mit Ricardo war jetzt eine sehr auf ihn bezogene Sendung.
Ja, habe ich auch kaum ertragen, also wirklich, wie unsere Egos da zur Seite gedrängt wurden von diesem jungen,
wirklich,
frischen
Ego. Wirklich,
wie
der unsere Egos kaputt gemacht hat.
Unglaublich, also eine absolute Frechheit. Was nimmt der sich, was spinnt der oder was?
Also bei Manta Manta 1, ne, gab es damals die Wette bei Wetten, dass Thomas Gottschalk gewettet hat, dass irgend so eine Kackstadt, ich weiß nicht mehr, wer das war, es nicht schafft, 20 Manta-Fahrer, die Manfred heißen, auf die Bühne mit ihrem Manta zu holen und ihrer Frau, die auf alle Fälle Friseuse sein muss. Mhm. Mehr Klischee gab es natürlich nicht. Hat die Stadt aber geschafft tatsächlich. Und jetzt ist der zweite Teil rausgekommen. Ich habe ohne Hand aufs Herz, ich habe den ersten nie gesehen. Und es gab aber noch Manta der Film. Das ist der andere. Das ist der mit dem Steffen Kessler gewesen oder so.
Nein.
Ne? Es gab mit Steffen Kessler.
Nein, nee, Michael Hensler. Kessler. Nee. Michael Hensler, Steffen Kessler.
Nee.
Michael Hensler.
Nee.
Stefan Kessler. Nein, wie heißt er? Kessler, von den Kessler-Zwillingen.
von den Steffen Kessler.
Nein.
Nein.
Michael Kessler mit der Nase, mein Gott.
Michael Hessler.
Icke Hessler.
Jetzt haben wir's. Icke Hässling. Der Typ, aus der Manta gespielt hat, ist doch ein anderer aus Manta Manta. Aha. Kannst du beide Filme auseinanderhalten? Weißt du, welcher Manta ist, der Film, und welches Manta Manta ist?
Nein, ich habe keinen der beiden Filme gesehen, weil ich schon zu der Zeit, als der Film lief, so ein Distinktionswichser war, dass mir das alles zu mainstreamig war. Ich fand's damals, ja, ich auch. Fand Manta-Witze immer scheiße. Und ich muss
ich halt auch.
Echt, Til Schweigers größte Rolle ist als unterdrückter Hetero und der bewegte Mann. Das war das Größte, was er je geleistet hat. Und das war so authentisch. Authentischer wird's nicht mehr bei Til Schweiger.
Ich finde ja, das echt, ey, Bang Boom Bang ist ein guter Film. Außer der Moment, wenn Til Schweiger mit dieser völlig überdrehten Perücke auftaucht, was bestimmt seine Idee war, und er gedacht hat, ey, ich mach so eine ganz wilde Dread-Perücke, das sieht dann total verrückt aus, sah aber einfach nur wie eine aufgesetzte Perücke auf. Nichtsdestotrotz, Jan, wir haben noch so viele Themen, wir machen mal ganz kurz Pause. Ich pack einen Song auf die Fidi und Bumsi-Liste. Ich pack sogar heute ein paar mehr Songs auf die, weil so tief hat mich dann Team Scheiße doch nicht verletzt, dass ich euch da draußen nicht weiter geile Musiktipps geben will, weil ich ein Gebertyp bin, weil ich der Gandhi der Musikszene bin, weil ich euch supporten und unterstützen will. Mhm. Und heute packe ich mal eine deutsche Band drauf, die eigentlich Weltmusik macht. Und ich mag die schon so lange. Morgens in der Dusche, beste Musik, die man hören kann. Orange heißt die Band. Haben gerade zwei neue Songs gemacht. Kommt, glaube ich, eine neue Platte. Ich mag das, was die machen. Bounka heißt der eine Song. B-O-U-N-K-A. Bounka. Und die ganz neue Single auf Deutsch gesungen. Klingt ein bisschen wie Thomas D., der es nochmal wissen will im Esoterischen. Aber irgendwie ist es richtig geil. Nambul Som von Orange. Die beiden Songs möchte ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Ich glaube, einer, der da mitspielt, heißt, ist Rainer von vielen. Vielleicht ist er auch nur teilweise dabei. Sein Name taucht da irgendwie extra noch explizit mit auf. Den packe ich rauf, dann packe ich auf die Liste. Mir hat gerade eine Frau geschrieben, meine Tochter bringt heute ihre allererste Single raus. Und Mamas, die ihre Töchter unterstützen, unterstütze ich. Deslin Amikaba heißt die Dame und der Song heißt Endless Pleasure. Viel Glück auf dem Musikmarkt, liebe Deslin Amikaba, und dein Song soll auch mal gehört werden. Endless Pleasure. Und ein Song noch, bitte.
Warte, was ist denn los, Mensch, Olli?
Hat mir auch geschrieben, ein junger Musiker, der nennt sich Bayouk, und der hat heute auch seine erste Single rausgebracht. Fand ich sehr schön, habe ich mir gerade angehört. Viel Glück damit, Bayouk. B-A-J-U-K, und der Song heißt Someone. Und damit ihr auch noch einen richtig geilen, international fett produzierten Song habt, hat mir auch ein Hörer gerade eine Band empfohlen, beziehungsweise einen Sänger, der ein Projekt hat, was ich sehr mag. L.A. Priest mit Beginning. Ist schon vor 2 Jahren rausgekommen. Mega. Diese 4 oder 5 Songs sollen eure sein und eure Gehörgänge versüßen.
Und von mir gibt es noch einen dazu, weil wir haben vor lauter Featuren von deutschen Artisten natürlich das internationale Business vergessen, und da sind natürlich auch Menschen auf unseren Promo-Effekt angewiesen, und deswegen packe ich von der jungen Indie-Band Depeche Mode, deren Album letzte Woche rausgekommen ist. Ich glaube, die erste Single-Auskopplung, Ghosts Again, auf die Fidi und Bumsi-Playlist. Einfach nur um unserer Chronistenpflicht auch irgendwie nachzukommen. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig, heute am 2. April, dem Tag nach dem großen Prank Day. Und dann müssen wir noch reden, ich habe noch auf dem Zettel stehen, Redakteur mit besonderer Verantwortung für Fernsehen und Gesellschaft. Wir können noch über die von dir...
Wir müssen noch Local Heroes machen, finde ich.
Local Heroes. Wieder. Ich habe auch noch einen tollen Vorschlag für die großen 5. Ich weiß nicht, haben wir letzte Woche gemacht, aber...
Ja, diese Rubrik sollten wir nicht jede Woche verbraten, ja, oder?
Und dann würde ich gerne noch mal ein kleines bisschen einen Abstecher machen in, ja, wie wir vielleicht uns noch mal ganz neu aufstellen können, ob wir vielleicht noch mal gemeinsame Fernsehprojekte zusammen machen. Das würde ich gerne mit dir auch noch mal anreißen. Ist mehr so ein Werkstattgespräch heute. Also heute ist die Werkstattfolge von Fest und Flauschig, wo wir ein bisschen Backstage talken und auch mal Termine organisieren.
Das ist heute die Hobbythek. Das ist heute die große Hobbythek.
Oh nee, wir dürfen, glaube ich, nicht, wenn wir es Hobbythek nennen, dann kommt sofort hier, wie heißt er noch? Jean Pütz.
Im Werkstattkeller heißt die Sendung.
Jean Pütz. Im Werkstattkeller ist vielleicht nicht schlecht. Und dann reden wir gleich noch mal. Oh, Jean Pütz habe ich letztens gesehen. In Ehrenfeld lief der rum. Da kam ich in die Schule, ist er rausgekommen. Lief da rum. Aber können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ist er selber gelaufen oder wurde er getragen?
Er ist von vier halb
nackten. Von so einer Sänfte. Ich stimme mir
auf so einer Sänfte durch Köln. Ja. Er war immer noch sexuell sehr aktiv und geht da auch gern mit hausieren. Und ich finde es beeindruckend, sich vorzustellen, dass alles, was der damals in der Hobbythek vorgestellt hat, wie man Waschmittel selber macht und so, wie man seinen eigenen Senf herstellt, das einfach
so. Hat er alles mit dem Penis gemacht.
Zu Hause von Jean Pütz, wie so eine...
Wie man seinen eigenen Senf mit seinem Penis herstellt. Jean Pütz zeigt es Ihnen.
Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig heute. Neues aus dem Werkstattkeller.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und Flauschig.
Ja, hier ist Fest und Flauschig. Wir sind Sonntag, wir sind Spotify und wir sind Oliver und Jan. Heute ist ein bisschen Neues aus dem Werkstattkeller. Wir reden heute über Sachen, die so, wenn ich das ganz kurz nochmal...
Neues aus dem Werkstattkeller ist eine tolle Titel für die Sendung.
Ja, ist ganz toll. Also toll nicht, aber ist ein Titel. Du, ich muss noch eine kurze Nachklappgeschichte mit dir kurz besprechen.
Ich auch, ganz kurz noch für alle, noch einen Satz. Die Zeitverbrechen-Folge mit diesem Typen, der überfahren wurde, heißt die Raubtier, der Raubtier und sein, und das Opfer, oder?
Der Raubtier und sein,
warte mal, ich hab's hier nochmal stehen, weil, das Raubtier und sein Opfer. Und weißt du, was mein Problem ist? Deswegen, diese ganzen True Crime Sachen, Jan. Ich kann mir das nur ein, zweimal im Monat anhören und bin dann so sauer über die Menschen, die da die Scheiße bauen oder Leute, die sich in der Verantwortung entziehen und so, wie es in diesem Fall, dass ich das wirklich nicht oft ertragen kann. Und so Leute, die jeden Tag True Crime hören und so 2, 3, 4 verschiedene Anbieter, das ist auch nicht gesund, Leute. Ganz ehrlich, ich sag's jetzt einfach nur mal so. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ist fürs Herz und für die Psyche.
Ich bin auch manchmal auch sauer über die Leute, die True Crime Podcasts machen und wo sie dann, ja, wir haben diese Woche keinen Fall, dann nehmen wir einfach einen kleinen Fall und machen den so richtig, bauschen den groß, so richtig auf. Ich muss noch eine kleine Sache nachtragen zu dieser, wir haben auch kurz drüber gesprochen, eine tolle, also bei aller Bescheidenheit, mit viel Liebe und auch viel, unter viel Schmerzen zustande gekommene Großparodie gemacht auf, einfach nur, es ist nicht aus Boshaftigkeit,
sondern Kollegen, einfach, oder?
Nee, was ist ein Kollege von dir? Was heißt Kollege?
Was ist ein Kollege?
Ja, aber sind wir nicht alle auf eine Art Kollege? Wir machen das Gleiche. Was heißt denn, wir machen das Gleiche?
Ihr habt beide eine eine Satire.
Und bist du auch ein Kollege von dem Sänger von Rednecks? Bist du auch ein Kollege von, oder was?
Wir machen beide Musik und wir haben
vielleicht... Ist das ein Kollege? Wo trefft ihr euch denn dann? Habt ihr irgendwie einen Betriebsrat?
Wie kommst du jetzt auf Rednecks?
Nee, dachte ich jetzt mal, was das völlig anderes ist als irgendwas, oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Bist du ein Kollege von Max Giesinger? Ihr habt beide eine Gitarre in der Hand.
Ja, Max Giesinger ist ein guter Kollege, der auch ein sehr netter Typ ist. Wir machen nur unterschiedliche Musik und sind vielleicht unterschiedlich von unserer Auslegung her. Das liegt daran, er ist Bayer und ich bin Norddeutscher.
Ach so, okay. Naja, auf jeden Fall ist es meine...
Du und dein Kollege, Dieter Nuhr, ihr habt eine Fehde.
Darum wollte ich mal ganz kurz mit dir sprechen, weil ich habe mich so darauf gefreut, erstmal die Sendung war völlig harmlos, nette... freundschaftlicher Gruß aus der Küche im Grunde genommen, unter großen Schmerzen eigentlich zusammen zustande gekommen, weil wir halt die Sendung gucken mussten, auch jede Woche. Es war nicht einfach. Und am Ende haben wir dann mit so einer reinigenden...
Hast du dann also tatsächlich dir die Sendung von Dieter Nuhr angeguckt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mein ganzes Leben noch nie eine Dieter Nuhr-Sendung gesehen. Das sage ich nicht. Also wirklich, ich habe das noch nie gesehen.
Ja, ich habe auch mal so reingesappt und dachte immer so, ja, komm, es muss es auch geben. Und dann irgendwann ist aus dem muss es auch geben aus die Frage gekommen, warum gibt's das eigentlich auch? Und aus dieser Frage, warum gibt's das eigentlich auch, ist dann eine genauere Beobachtung dieser Sendung geworden. Und was ich eigentlich, ohne das jetzt weiter auszuweisen, aber was ich eigentlich vor allem spannend fand, ist, weil du es jetzt auch gerade übernommen hast, es gibt gar keine Fehde. Es ist einfach,
ich finde, dass du und Dieter Nuhr, ihr seid zwei Enden eines Spektrums.
Genau. Weil wenn es linke Satire geben muss, muss auch rechte
muss
Satire
es auch rechte geben. Genau, alleine, solange es Dieter Nuhr gibt, hast auch du deine Berechtigung.
Und im andersrum. Fernsehen. Und weißt du, alleine, dass das so verengt wurde, zum einen, was ist denn linke Satire, was sind rechte Satire?
Es gibt nur links und rechts noch in Deutschland. Es gibt nicht keine Zwischentöne mehr.
Guck mal, aber da darf ich bei dir doch eigentlich offene Türen ein. Das ist natürlich keine Selbstdefinition von irgendeiner politischen Richtung, sondern uns fallen einfach verschiedene Sachen auf, eventuell vielleicht unterschiedliche Generationen, auf die man das vielleicht reduzieren könnte. Es ist vielleicht eher was für Ältere oder man kommt ins Kabaretttheater, um quasi darüber zu lachen, was man ohnehin schon lustig findet. Da gibt es halt Unterschiede im Approach und in der Präsentation und am Ende ist ja quasi die Parodie oder die halbstündige Sendung auch eine Hommage an die technischen Fähigkeiten der RBB-Kollegen, weil also ich will das jetzt nicht zu Tode erklären, aber das Parodistische zieht sich durch alle Ebenen. Was meinst du, wie lange das gedauert hat, bis wir unserem Steadicam-Operator Jonas gesagt haben, nee, du musst den Schwenk nochmal machen, weil du musst wackeln in deine Steady-Kamera, deine 20.000 Euro teure Steadicam, die muss halt wackeln. Das ist ganz wichtig.
Weil der Kameramann auch schon ein bisschen älter ist.
Damit es authentisch ist. Wir haben unseren Kameraleuten extra so Sehnscheidenmanschetten an die Arme und an die Knie gemacht, damit die Kameraarbeit authentisch ist. Da musste das Publikum getreten und die wurden natürlich alle instruiert und so. Aber was ganz spannend ist, und das darüber wollte ich eigentlich drauf hinaus, Ich habe in der Nachbesprechung den Artikel von, wie heißt er, Christian Buß, der nicht nur Fernseh- oder Redakteur oder Ressort, stellvertretender, sonst was, Einzelbürobesitzer beim Spiegel ist, sondern auch noch Redakteur mit besonderer Verantwortung für Fernsehen und Gesellschaft, steht in seinem Bio-Ding. Und er hat zwei Artikel geschrieben. Einen Artikel.
Von wem hat er denn diese Bezeichnung bekommen? Wer den denn?
Ich glaube, es ist noch von Klaus Brinkbäumer auf dem Weg nach draußen, als der sich zum MDR verabschiedet hat, hat er nochmal schnell.
Ach komm, ihr kriegt hier alle noch einen Titel mit auf dem Weg.
Redakteur mit besonderer Verantwortung für Gesellschaft und Fernsehen. Das alles ist ja auch geschenkt und so. Man muss sich auch abgrenzen im Kollegium und vielleicht kriegt er dann bessere Schnitzel in der Spiegelkantine oder sowas. Noch ein Schnack Jägersoße.
Erst ein Möhrchen mehr. Gib ihm mal ein bisschen mehr. Komm mal erst vom Spiegel.
Er hat besondere Verantwortung für Fernsehen und Gesellschaft. Aber ich weiß nicht, woher die Unterstellung kommt, dass ich meinem lieben, wirklich Kollegen Dieter Nuhr, wir haben viel gemeinsam Zeit verbracht, also ich mit ihm hauptsächlich und er nicht mit mir, aber warum ich ihm unterstellt hätte, er sei Nazischwein, das stimmt doch gar nicht. Habe ich nirgendwie nie gesagt und dann wird dieser Spin von 30.000 anderen, noch unseriöseren Medien einfach aufgegriffen und landet am Ende dann bei dir und du machst dann da so ein Battle-Ding draus. Wir haben uns einfach nur...
Naja, also ich meine, ich glaube, viele von deinen harten Fans glauben schon, dass du damit durch die Blume erzählen wolltest, dass der rechts ist. Ist der eine Gefahr für unsere Verfassung, Dieter Nuhr? Würdest du sagen, er ist ein Recht?
Aber, wo kommt dieses Apodiktische denn her? Es ist einfach ein tolles Parodieobjekt. Also einfach, man macht sich
doch gerne über Dinge lustig. Und deswegen hat auch Team Scheiße dann noch bist du Anti-Antifa-Fahr.
Nein, ist weißt, das ein weißt, Zeichen weißt, soll ich dir mal die gehen? Ja, genau. Man darf es nicht überinterpretieren. Ganz langsam, immer entspann dich doch mal. Ist Comedy, Mann.
Ich frag ja nur.
Fahr mal runter.
Ja, okay.
Und weißt du, Team Scheiße,
ich muss das jetzt,
wir
alles
haben gefragt,
lernen,
habt ihr Lust vorbeizukommen? Ihr könnt, wie immer, die Band sucht den Song aus. Wir haben keinen redaktionellen Einfluss. Ja. Legendär als Danger Dan, kann ich gerade die Geschichte, darf ich öffentlich gar nicht erzählen. Habe ich das schon mal erzählt, öffentlich?
Nein.
Dass Dan diese Militanzzeile rausnehmen sollte bei
ach so, genau.
Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt,
dann,
ne?
Das hast du erzählt und dann hat's richtig geknallt.
Hat's richtig geknallt. Letzter großer Clinch, wo ich gedacht, also kennst du nicht einen Künstler in seinem Song rumfuhrwerken? Entweder der Igor Levit ist da, Danger Dan ist da. Du kannst doch da nicht sagen, da muss eine Zeile raus, weil uns das nicht passt. Alter, wo sind wir denn hier? Hashtag Cancel Culture. Auf der anderen Seite dann irgendwie sagen, ja, Cancel Culture. Und dann fängst du hier an, in Songs rumzuschreiben. Nee, never. Und dann hat er das einfach natürlich performt, war natürlich super gut. Aber Künstler, die auftreten, erstmal, erste Regel, immer live. Ja, immer auch live. Christine and the Queens letztens. Schreiben Leute, ey, die war Playback. Never, niemals Playback. Nina Chuba, Wildberry,
wirklich, sagen, wirklich
kein
wirklich
Playback.
Super,
niemals.
Live
es sind alle immer live. Und deswegen kommen auch viele nicht, weil sie Schiss haben, live zu singen. So, und Team Scheiße hat einfach, wollten Antifa spielen oder Fahr spielen. Dann sollen die ja spielen, ist mir scheißegal. Haben wir uns umso mehr gefreut, weil es ein schöner Abbinder gewesen ist. Und jetzt hat Christian Buß dann quasi seine eigene Interpretation aus seinem ersten Artikel in seiner Nachbesprechung, nach der Dieter Nuhr-Sendung, auch gemein, dann nochmal die Sendung nachzubesprechen, dann nochmal dieses Ding aufgemacht und es wurde wieder von 1000 Sachen übernommen. Ey, pass mal auf, du hast eine besondere Verantwortung für Fernsehen und Gesellschaft und ich habe das Gefühl, als jemand, der sowohl mit Fernsehen und Gesellschaft arbeitet, dass du dieser Verantwortung da nicht nachkommst. Gibt's beim Spiegel denn kein Fernsehrad, wo man sich da mal beschweren kann? Wo man
hätte das Programm vielleicht lieber Anja Rützel schreiben sollen?
Ah, die war beschäftigt, weil hat King Charles die Hand gegeben und da sind wir beim nächsten großen Thema dieser Woche. Ich übergebe an dich, Olli, wie hast du als Berliner, als Zwangswahl-Berliner den Besuch
der
Royals empfunden?
Ich habe ihn nicht gesehen und ich bin noch nicht eingeladen worden. Dabei bin ich gleich nach Campino, finde ich, Deutschlands größter Punkrocker momentan. Und trotzdem hat der von mir den Vortritt bekommen und das nervt mich jetzt schon wieder. Weil das sind so die Sachen, ich wäre da hingegangen auch, ganz ehrlich. Aber stattdessen ist Campino da. Warum nicht der Sänger von Team Scheiße auch? Warum ist der nicht da gewesen? Keine Ahnung, auf alle Fälle. Ist er mit dem ICE weiter.
Mein Gott, was hast du mit deinem Finger gemacht, Alter? Hast du IT geküsst?
Das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich habe Nagelbettentzündung. Das habe ich mir geholt bei der Sesamstraße. Das ist kein Witz.
Weil du diese alten verfilzten Puppen reingefasst hast, wo noch Jim Hensons Nagelpilz mit drin ist,
oder was? Ich habe meine Gitarre nicht geputzt und habe dann immer an dieser Gitarre so rumgespielt und dann ist Dreck in so eine offene Wunde reingekommen. Und jetzt fängt's an. Kennst du Nagelbettentzündung?
Nein,
hast du mal eine gehabt?
Nie gehabt.
Wenn es richtig pulsiert, wenn du die Nacht nicht schlafen kannst, wenn der Schmerz, aber du kennst es, wenn der Schmerz an eine Seite...
Ich habe mir mal bei einer Handwerksarbeit einen Tag, bevor ich irgendwie nach Korsika geflogen bin, mit dem Hammer auf den Daumen gehauen und musste dann irgendwie das erste, was ich in Korsika gemacht habe, ist zur Apotheke gefahren, um mir Ibuprofen 800 zu holen, weil das so wehgetan hat. Und ich habe mir den Arm nachts hochgebunden, weil der Daumen so gepuckert hat. Und dann ist der Daumennagel abgefallen, aber wieder 1:1 nachgewachsen.
Ja, aber es dauert halt ein halbes Jahr.
Jahr, aller voll genervt. Was wollte, ach so,
Campino. Nee, wir waren aber eigentlich bei Prince Charles.
Campino, King Charles der Dritte. Und Campino ist eingeladen gewesen beim Staatsbankett auf Schloss Bullabü. Und als er da hochgelaufen ist, sorry, ey, don't judge, ne, ich keine Lookism-Sachen. Aber was ist mit seinen Haaren los, Alter? Und wie, bitte, wie dick kann man sich die Augen hauen?
Ich glaube, das ist transplantierend.
Wie, der hat eine Perücke aufgehabt, hundertprozentig war das ein Fifi.
Oder was, eine Perücke?
Es war ein Fifi und er hat sich die Augenbrauen richtig dunkel gefärbt, Alter. Der sah aus wie ein Muppet, ehrlich.
Ja, das stimmt. Er sieht wirklich komisch aus. Ich muss trotzdem bei allem im Häme und Spott für die Toten Hosen sagen, ich musste so oft für diese Band arbeiten.
Ja.
Ich kenne Leute aus dem Umfeld. Ich kann dieser Band, auch wenn ich sie musikalisch, seit der Kauf mich, bei der Kauf mich 93, da habe ich sie irgendwie verlassen. Das war die Platte, die irgendwie alles gekippt hat.
Zu kommerziell, weil wo sie gesagt haben, kauf mich, und da war dir klar, es geht denen gar nicht um Bank. Es geht um Geld.
Nee, die war so Musik, obwohl da Sascha drauf war, war das die Platte, wo ich so gedacht habe, ja, und danach in den 90ern wurden sie richtig groß, aber nichtsdestotrotz, ich musste so oft bei den Toten Hosen arbeiten. Campino ist immer die Traverse da 20 Meter hochgeklettert. Ich habe in der Eisenhower Sporthalle gearbeitet, da war Manne Meier noch der Security-Chef. Die haben immer so geile Leute um sich herum gehabt. Mhm. Eine mega geile Crew an Menschen. So. Und dann ist Campino ins Publikum gesprungen. Es hat aber unterschätzt, dass das so weit ist, und hat sich direkt neben mir die Rippen gebrochen. Ich stand so daneben, Alter, und er knallte in die Absperrung. Ich habe so viele schöne Erinnerungen und auch geile Musikerinnerungen mit dieser Band, auch wenn es nicht meine Lieblingsband ist, dass es mir immer so schwer fällt, so über die zu meckern.
Ich will gar nicht
dissen. Außerdem haben die 1983 schon, da ist gerade so ein geiles Bild, hier in einer besetzten Kirche gespielt in Berlin und haben Sachen gemacht, die wirklich legendär sind, wo viele Bands, die jetzt schon im Fernsehen mit ihrer zweiten Punkplatte auftreten, niemals hinkommen werden.
Ja, die das sind damals auch mit ihrer zweiten Punkplatte im Fernsehen aufgetreten, hat erzähl doch keinen Scheiß, Mann. Die haben irgendwie Günther Jauch, dritten Programmsendungen, haben die alle.
Ja, natürlich.
Unterbegriff.
Das war ehrlich gesagt, da waren die auch so bunt angezogen.
Genau. Das Unterbegriff Bravo Punk.
Schlagerpunk.
Nee, Bravo Punk. Ärzte und Toten Hosen, die echten Punker, haben sich natürlich, die einfach keinen Erfolg hatten und die immer einen auf Indie gemacht haben, haben dann als Distinktionskategorie gesagt, das sind Bravo Punks, die haben mit Punk nichts zu tun.
Ja. Und soll ich dir noch eine Sache erzählen, die ist ganz gemein ist, aber so war das eigentlich. Von wegen Toten Hosen und Ärzte. Also mit Punk, es gab, kennst du folgenden Charakter? Er sieht eigentlich aus wie Sascha Lobo, hat einen roten Iro, arbeitet aber in Pinneberg, eigentlich im Altenheim, und heißt Martin und ist da so ein bisschen der Freak. Mhm. Aber eigentlich wählt er auch SPD oder CDU und hat noch nie im Bauwagen gewohnt, noch nie wirklich Punk gemacht, aber er mag die Ärzte und Toten Hosen gerne, und dann fährt er mal aufs Konzert mit der ganzen Familie. Und dann hat er diesen Punk, und wenn er beim Betrieb sagen sie, ach, das ist ja Martin, Alter, der hat diesen Iro, das ist ein bisschen der Freak bei uns. Aber eigentlich ist er gar kein Freak, er hat nur diesen scheiß Iro und er hört einfach nur die Ärzte und die Toten Hosen. Und davon gibt's in Deutschland, oder gab's in Deutschland einfach Tausende.
Aber ist das nicht das Grund? Beschreibst du nicht gerade das Grundprinzip von Metal eigentlich? Das sind doch auch.
Ehrlich, ist ein super, bei Punk und bei Metal ist es bei beiden eigentlich so.
Und machen wir uns mal nichts vor, auch Leute mit die subversive Musik hören.
Ist auch
Musik
gar nicht böse gemeint. Man muss nur ab und zu die Realitäten auch mal, wenn man diese Worte wie Punk dauernd benutzt im Zusammenhang mit den Toten Hosen oder mit den Ärzten. Mhm. Ich meine, das sind Bands, die schon mehr Haltung haben als viele Popprodukte. Aber was jetzt wirklich wie Punk ist und was man unter diesem Begriff noch besteht, der irgendwann in den End-70ern erfunden wurde, das ist doch sehr fraglich. Ja. Es wird auch sehr inflationär benutzt einfach. Und es ist inzwischen auch nur eine Untersubkultur und Popkultur, mehr auch nicht.
Dazu habe ich einen sehr schönen SNL Sketch, den ich empfehlen möchte. Und zwar, ich muss mal kurz gucken, damit mir den richtigen, genau.
Bist du denn mit deiner Dieter-Nuhr-Ausführung?
Dieter-Nuhr-Ausführung ist vorbei. Ich wollte gar nicht groß biten oder sowas. Ich fand es nur einigermaßen, ich finde die Nachbesprechung fand ich sehr ernüchternd, und am Ende war dann der Medien-Event, was draus gemacht wurde. Es wurde viel zu, also war einfach überspitzt, selbst für jemanden, der hinter steckte. So.
Aber
also.
Da, ich meine, selbst aus unserem Podcast werden Sachen rausgezogen und irgendwo jetzt inzwischen verbreitet. Es ist nun mal auch der Fluch an Online-Medien, dass immer alles aufgebaut
wird. Aber was mir beim Spiegel aufgefallen ist, aber ganz ehrlich, so die letzten zwei Wochen.
Ich bin auch vom Spiegel.
Aber
schon
ist da neuer am Drücker? Die Anreißer sind jetzt wirklich noch unangenehmer und noch mehr auf die 12 und noch irgendwie blöder als als, ja. Als
kommt früher. Mir auch so vor, sind unangenehme Schlagzeilen, unangenehme Sachen teilweise, die mich auch schon lange ernüchtern, was den Spiegel angeht.
Fred Armisen hat einen tollen Sketch gemacht, zusammen mit Bill Hader und seinen anderen Kollegen.
Fred Armisen, der Drummer? Ist das dieser?
Fred Armisen, der auch Schlagzeug spielt, SNL-Legende, ja, ja. Ein fantastischer,
super
wirklich cooler Typ. Habe ich kennengelernt, sehr lange kennengelernt, als bei Seth Meyers war da die Woche.
Stimmt.
Da ist er da rumgeeiert und da haben wir uns echt, also wirklich jetzt gekommen, jetzt wirklich alte Schlaggeschichte, haben wir uns wirklich auch ein paar Abende nett unterhalten. Sein Vater kommt aus Deutschland, aus der Nähe von, ich glaube, aus der Nähe von Soltau kommt sein Vater, deswegen hat er Beziehung zu Deutschland und er hat einen ganz tollen Sketch, heißt History of Punk SNL, 9 Jahre alt und ich spiel's mal ganz kurz ein, vielleicht überträgt sich so ein bisschen, worum es da geht, so als Abbinder zu Campino in Schloss Bellevue.
Pro Thatcher songs.
And what do you think about the police?
Bunch of bullies, aren't they? Thugs. They wouldn't mind being at their funeral.
And you've been very outspoken about the Queen.
Is she a queen? Yeah? I find her to be a silly, stupid cow.
Right.
And what are your feelings on Miss Thatcher?
I like her. A really sweet face, willing to make the hard choices. I respect that. I think she's a... Oi! It's the Prime Minister you're talking about.
Es ist Fred Armisen als quasi Sid Vicious Verschnitt. Ist gegen alles, aber als es dann auf Maggie Thatcher zu sprechen kommt, finde ich Thatcher einfach geil. Und so ein bisschen ist es ja auch so, ne? Also Campino am Ende dann doch der Merkel-Punk und die letzte große subversive Aktion.
Am Ende sind wir alle Merkel-Punks wahrscheinlich.
Am Ende sind wir wirklich alle Merkel-Punks. Hast du mitbekommen, die hatten irgendeinen fetten Orden verliehen bekommen, Bismarck-Orden oder sowas, wo eben so ein Hering da an die Brust getackert wird, war keiner von der CDU dabei, nur SPD-Politiker und wahrscheinlich Campino im Geiste. Merkel ist auch Politpunk.
Ich finde es auch ernüchternd, dass die jetzt Holzklasse nach Mallorca fliegt oder so. Da war dieses Foto, wie sie da im Flugzeug sitzt.
Die kann sich das doch mal wirklich leisten. Die macht jetzt demnächst, die kriegt einen riesen Vorschuss von Kiepenheuer und Fitch.
Die sollte mal was gönnen.
Die ist in unserem Verlag, im Sebastian Hotz, Jan Böhmermann, Olli Schulz Verlag, Kiepenheuer und Fitch, bringt Angie Merkel nächstes Jahr. Die ist eine von uns. Die ist Kiwi-Autorin. Obwohl, du bist doch kein Kiwi-Autor, ne? Noch nicht.
Ich bin Kiwi-Autor.
Ja, aber nicht ganz.
Doch, ich bin einer der stärksten Geheimwaffen von. Die warten nur drauf, dass sie mich auf die Literaturszene.
Die Kerstin Kleber und der Martin, die haben dich versucht, die haben die Merkel mit rübergezogen zu Kiwi von den ganzen anderen Verlagen.
Mit der Merkel haben sie mich jetzt überzeugt. Jetzt bin ich auch am Start.
Andersrum. Die haben gesagt, Frau Merkel, überlegen Sie, wir können nicht so viel zahlen wie alle anderen. Aber bei uns, Olli Schulz hat noch ein Exposé in der Schublade. Wenn das Ding rauskommt, kann Ulbeck mit seinem Scheiß Porno, mit seinem Scheiß Porno einpacken, Alter. Er klagt jetzt gegen den Porno, ne?
Ja, er sagt das Dümmste, was er je gemacht hat.
Was er je gemacht hat, ist echt die Frisur.
Aber das war ja alles gelogen, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt springen wir so für alle Leute, die jetzt.
Oh, Leute, wir sind wirklich hier, wir skippen hier, wie so Gen Z. Nee,
was wir heute so ein bisschen machen, so ist ungefähr auch tatsächlich der Smalltalk, den wir außerhalb der Sendung halten, wenn wir uns eine Sache um die Uhr hauen. Das kann man sagen. So nah wie an diesem Ding, an unserem normalen Smalltalk gehabe, seid ihr selten dran, ihr seid ja eigentlich immer dran, weil wir eine authentische Sendung sind. Jan, lass uns trotzdem auch mal einen Service wieder für die Fans machen. Ja. Ich habe dir zwei Sachen geschickt. Wollen wir eine heute noch für den Local Heroes vorstellen?
Das machen wir sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich habe eine schon ausgesucht, die lokal so ein bisschen mir näher ist. Und hier kommen wir zu einer sehr beliebten Rubrik am Sonntag bei uns.
Fest und Flauschig präsentiert
Local Heroes.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze.
Ja. Willkommen bei Local Hero. Das ist die Rubrik bei Fest und Flauschig, wo wir dem Mittelstand, dem Unternehmertum, der Wirtschaft unter die Arme greifen, weil der Wirtschaft geht schlecht. Der Wirtschaft geht's immer schlecht. Es kann hier immer besser gehen. Gewinnmaximierung ist unsere Grundreligion.
Außerdem ist es einfach unser kleiner Service, in dem wir euch was zurückgeben wollen. Wir haben schon, glaube ich, einige Läden auf die Karte gepackt.
Ja.
Und auch heute soll es um was geht es heute, Jan?
Es geht heute im weitesten Sinne nicht um ein Unternehmen, sondern fast um ein kleines wirtschaftliches bürgerschaftliches Engagement. Weil Wirtschaft, kann ja vieles sein, ne? Also Unternehmertum, das kann natürlich der kleine Laden sein, das kann der Online-Shop sein, das kann aber auch im weitesten Sinne sowas wie ein großer Flohmarkt sein. Und da kommen wir zu einem zu einer tollen Mail, die mich erreicht hat, über dich, Olli, von Hannes. Er schreibt, liebster Olli, Pause, 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 hallo Jan. Eigentlich müsste ich an dieser Stelle gar nicht mehr weiterlesen, aus Ego-Gründen. Hannes, du kleiner Wichser, was soll denn das? Auf der einen Seite hier Olli so eine... Hier,
hat er das wirklich so geschrieben?
Liebster Olli, Komma, Punkt, 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 hallo Jan. Aber weil er auch genau weiß, du bist derjenige, der emotional andockbar ist, mich musst du intellektuell überzeugen.
Und das, richtig, diese genau. Mail tut, ich bin ganz einfach zu überzeugen.
Man muss, dich kriegt man mit einem guten Buch, mit einer lieben, mit einer Massage...
Genau, und mit einem schönen Handjob. Egal wer. Also das auch
egal wer oder was. Weg, ne? Und bei mir muss
egal
man,
wer oder was.
Und bei mir muss man Schachtelsätze schreiben. Und er hat aber beides zum Glück. Ich bin 2007 für 2 Jahre von Berlin nach Düsseldorf gezogen. Ich warte noch darauf, dass die 2 Jahre endlich um sind, schreibt er. Um es angenehmer zu gestalten, Düsseldorf, sind wir an den Stadtrand gezogen, nach Unterrad, in die bunte Vogelsiedlung. Jedes Vogelnest hat bekanntlich einen Keller mit einem Haufen Scheiße drin. Die muss regelmäßig den Besitzer wechseln. Sorry, jetzt macht die Metapher keinen Sinn mehr. Also, es geht auf jeden Fall um den 5. Jahrzähl der Vogelsiedlung. Am 17. Juni 2023 findet er statt. Der 5. Jahrzähl der Vogelsiedlung in Unterrad bei Düsseldorf oder Düsseldorf-Unterrad. Das ist nicht genau zu erschließen gewesen. Das bedeutet, eine Menge NachbarInnen im letzten Jahr waren es fast 130 Tapeziertische. Stellen sie in ihre Vorgärten und Einfahrten, um da ihre Schätze zu verkaufen. Dazu gibt es Bier und Würstchen, Waffeln oder Shampoos. Eine Jugendfreizeitstätte organisiert gleichzeitig einen Kinderflohmarkt, verkauft Kuchen, betreut die Hüpfburg. Der Jahrzähl Vogelsiedlung ist komplett eigeninitiativ organisiert und lebt von den Beiträgen und Mund-zu-Mund-Propaganda der vielen NachbarInnen. Eine offizielle Anmeldung der Veranstaltung umgehen wir, indem wir jeden für die Party auf dem eigenen Privatgrundstück verantwortlich ist. Also jeder ist für sein Privatgrundstück verantwortlich.
Ach, das klingt eine geile Nummer. Ich finde das gut.
Ja, also ein Jahrzähl mit letztes Mal über 130 Tapeziertischen, ein quasi dezentraler Flohmarkt, der gleichzeitig aber auch in einer Wohnsiedlung stattfindet. Man lernt die Nachbarschaft kennen, man lernt die Leute kennen. Am 17. Juni 2023.
Oh, ich meine, für dich ist das nicht weit. Ne? Kannst du mal kurz mit dem Elektroauto rüber scratchen?
Das mache ich vielleicht sogar. Vielleicht kann ich da mich bei irgendwo einmieten im Vorgarten. Ich glaube, verkaufsberechtigt sind nur Anwohnerinnen und Anwohner. Und,
aber vielleicht kannst du ja bei einem so oder Untermiete so ein bisschen
dafür. Ich müsste mir bis zum 17.
Juni. Und deine alten Fernsehpreise verkaufen.
Ja, die sind nichts wert. Die sind ja so, das ist ja so, die werden ja so wahllos verteilt inzwischen. Kriege ja so Paul Ronsheimer von der Bildzeitung kriegt die Preise hinterhergeschmissen, wenn er lang genug drum bettelt. Das ist eine totale Entwertung von uns richtigen Preisträgern. Aber ich finde das wirklich spannend. Wenn man sich anmelden möchte, also nicht als Kunde, sondern als jemand, der noch einen Tisch rausstellen will, Jahrzähl in der Vogelsiedlung in Unterrad, bitte melden an jahrzähl.vogelsiedlung@gmail.com. Am 17. Juni 2023 ist es soweit. Und ich finde das gut, weil es ist im Grunde genommen sowas wie ja, so Wirtschaftsnachhilfe, weil man lernt, wie gehandelt wird, man lernt, wie man das Finanzamt bescheißt, weil das wird natürlich nicht als Nebeneinkommen.
Ganz ehrlich, für Kinder ist das richtig cool, auf dem Flohmarkt handeln lernen. Vor allem, wenn man einen Verkäufer hat, der auch Bock drauf hat, ein Kind das ein bisschen beizubringen und der das so ein bisschen macht
mit. Und besser als diese unpersönliche Scheiße, wo man in Berlin den ganzen Rotz einfach nur auf die Straße stellt, mit dem Schild zum Mitnehmen.
Das gibt's in Köln sicherlich
nicht. Nee, das gibt's in Köln nicht. Das gibt's in Köln, wirklich, das gibt's in Köln nicht. Ich habe in Köln noch niemals diese demütigenden Ecken gesehen, zum Mitnehmen, zu verschenken, Alter. Schmeiß deine Matratze selber beim Wertstoffhof in die Tonne,
also
Alter.
Manchmal sind auch Schilder steht, hier nimm mit die Scheiße.
Nee, finde ich viel ehrlicher, wie beim Jahrzählen, ja, in der Vogelsiedlung. Ja, das klingt irgendwie
gut. Vielleicht wird er noch getanzt. In einem Garten sollte eine Disco sein.
Ja, wirklich. Und auch einer, so ein Nachbar, den man seit 10 Jahren nicht mehr auf der Straße gesehen hat, macht einfach Tag der offenen Tür, dann kann man sich mal die zweite und dritte Familie im Keller angucken und vielleicht verschwinden noch ein paar, keine Ahnung.
Der ist einer, der so in Clogs und in kurzer Hose mit. Und auch hier, den haben wir ewig nicht gesehen.
Und der kommt dann
so ganz blass, schwitzend aus dem Keller. Aber er lebt da alleine.
Riecht die Wohnung. Kommt ruhig rein, Kinder. Aber ich habe einen Flohmann noch hier im Keller bei mir.
So einer in Clogs, wo so ein Ei rausguckt aus
dem Schrank. Am 17. Juni 2023 ist es soweit in der Vogelsiedlung in Unterrad bei Düsseldorf.
Fest und flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Ist das Gleiche.
Halt die Schnauze. Es ist definitiv das Gleiche.
Ja, das war Local, finde ich sehr gut. Wenn ihr auch einen Vorschlag habt für Local Heroes, bitte immer Olli schreiben, der ist unser redaktionell Verantwortlicher hier. Der Mann mit dem...
Mann des Volkes.
Ja, Mann des Volkes.
Ihr könnt auch Jan schreiben, aber dann kommt's halt nicht an. Ja. Das ist das Problem. Auch wenn ihr Jan lieber mögt, müsst ihr den Weg über mich wählen.
Das tut ja, aber, dann, aber das andererseits, du bist derjenige, du hast ein besseres Urteilsvermögen. Du hast auch auf eine Art ja auch die emotionale Kapazität, um auch rauszufinden, wer hat's wirklich nötig. Das ist mir, geht mir völlig ab.
Das gefällt.
Die Mail ist post@ollischulz.com, ne?
post@ollischulz.com, genau. Ja. Jan, am Ende unserer Sendung habe ich noch einen kleinen Skandalauftritt. Das erste Skandalkonzert, was notiert wurde, so in den Geschichtsbüchern von 1913. Das habe ich dir auch gerade geschickt, ein Wikipedia-Eintrag. Und
Skandalkonzert 1913?
Genau, bevor es die Ärzte gab, die Toten Hosen, bevor es überhaupt Ausschreitungen gab.
Das Skandalkonzert, auch Watschenkonzert.
Ja. Das ist nämlich interessant.
War ein musikgeschichtlich einzigartiges Ereignis, das am 31. März, also quasi jetzt vor fast 110 Jahren, im Musikvereinssaal in Wien stattfand. Und so wie ich Wien kenne, gibt es den Musikvereinssaal auch noch, weil das eine Stadt ist, die mit dem, an der Krieg vorbeigegangen ist. Es spielte das Orchester des Wiener Konzertvereins, der Vorläufer der Wiener Symphoniker, unter Leitung von Arnold Schönberg. Das Publikum war entsetzt über die neuartige Musik der zeitgenössischen Komponisten, die größtenteils dem Expressionismus und der zweiten Wiener Schule angehörten. Während des Konzerts kam es zu einem Tumult, sodass es vorzeitig abgebrochen wurde, als die Anhänger Schönbergs diesen gegen seine Gegner verteidigen mussten. Im Laufe der Ausschreitungen soll der Schriftsteller Erhard Buschbeck, damals leitendes Mitglied des Akademischen Verbandes für Literatur und Musik, der dieses Konzert veranstaltet hatte, einen der die Aufführung störenden Konzertbesucher geohrfeigt haben. Im darauffolgenden gerichtlichen Nachspiel stellte der Operettenkomponist Oskar Strauß, der mit Arnold Schönberg seit ihrer gemeinsamen Zeit verfeindet war, fest, das Klatschen der Ohrfeigen war noch das Melodiöseste, das man an diesem Abend zu hören bekam. Also der ewige Kampf des progressiven Künstlers gegen den konservativen Künstler, auch damals schon führte zu einem gegenseitigen Watschen.
Das zeitgenössische Echo solltest du noch vorlesen, kurz bitte.
Ach so, das zeitgenössische Echo.
Ja, ganz unten.
Presseberichte jener Zeit sprechen von tumultartigen Ausschreitungen. Die Anhänger Schönbergs, seine Schüler und Gegner, hätten sich gegenseitig angeschrien, beworfen, die Aufführung gestört, das Mobiliar zerstört. Mehrmals hätten empörte Konservative aus dem Publikum fluchend die Bühne erklommen, um Arnold Schönberg zu ohrfeigen. Als dieser drohte, man werde mit Hilfe der öffentlichen Gewalt Ordnung schaffen, soll der Tumult erst richtig losgegangen sein. Ich bin froh, dass diese Art von Kämpfen nur noch über Spiegel-Online-Kolumnen oder im Internet ausgetragen werden. Und ansonsten jeder seine Ecke bleibt und vor seinem eigenen Publikum spielen darf.
Damals war das Publikum halt noch anders. Es war natürlich was komplett Neues. Schade, dass es da wiederum noch keine Handys gab, weil ich glaube, es muss ein fantastischer Abend vor ungefähr fast genau 110 Jahren in Wien gewesen sein.
Das war ein kleiner Einblick in die Werkstatt, in die Content-Werkstatt von Schulz und Böhmermann. Weißt du, was ich mir vorstellen kann übrigens, wo ich gerade Schulz und Böhmermann sage? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Format mit ein paar jüngeren Kollegen mal neu wiederbelebt. Irgendwie, keine Ahnung. Ich sehe das irgendwie, ein Frecher und ein Straight Man und ein Funny Guy, auch vielleicht Leute, die irgendwie die Position wechseln können. Ich kann mir vorstellen, dass es da
eine
Neuauflage kommt. Zwei
Gibt
starke Persönlichkeiten.
Leute, denen du das ohne weiteres zutrauen könntest.
Blind würde ich sagen, Sophie Passmann, Tommy Schmidt, Fernsehsendung, gemeinsam.
Bam!
Einfach so.
So Leute, so Fernsehmacher. Und mit der Idee, ne, schicken wir euch jetzt in eure Werkstatt.
Und damit viel Spaß beim Hören anderer Podcasts. Ihr habt ja ein paar Tipps mitbekommen hier von uns diese Woche. Und wir hören uns am Mittwoch wieder, dann mit einer gnadenlos, absolut unwerkstattigen Ausgabe, wo wir nur Show machen. Wir machen nur Show, wir reden gar nicht offen.
Die Kunstfigur Jan Böhmermann und die Kunstfigur Olli Schulz
kommen dann wieder zurück. Kommen
wir wieder zurück, genau. Ja. Leute, habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.